Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei Gott und die Welt. In diesem Sendeformat wollen wir den großen Themen des Lebens nachgehen, und heute stellen wir uns die Frage: Was ist eigentlich Bewusstsein? Das wollen wir erörtern mit dem Andreas Beutel, und ich sage einfach nur: Seid ihr euch bewusst, was ihr hier macht? Viel Spaß dabei. Dann begrüße ich meine beiden Mitstreiter für heute. Hallo Jascha, schön, dass du wieder mit am Start bist. Und unser Gast für heute, Andreas Beutel. Grüß dich, Andreas, einen schönen Gruß nach Dresden. Hallo.
Dankeschön, einen schönen Gruß zu euch, Robert und Jascha. Ich freue mich, dass wir uns hier mal treffen.
Ja, wir...
Ja, auch. Von mir auch, ne? Hallo ihr beiden.
Wir plauschen ja ganz ungezwungen und zufällig vor Publikum, ja. Also, und das ist zwar eine komische Situation manchmal, aber eigentlich fühle ich mich hier sehr wohl. Mittlerweile bewege ich mich ja mehr in diesem virtuellen Raum wie in dem echten Raum mittlerweile. Das wird schon langsam irgendwie ein bisschen Normalität bei uns, habe ich das Gefühl, dass wir immer nur noch so diese Videoschalten haben. Also ich würde euch gerne jetzt auch persönlich treffen, irgendwo im Studio sitzen, ja. Aber so ist halt die Zeit, es wird auch wieder eine andere Zeit kommen. Und Andreas, du bist unser Gast heute. Mit dir wollen wir ganz tief eintauchen in das Thema Bewusstsein. Was heißt Bewusstsein eigentlich? Sind wir uns unserer selbst bewusst und alles, was damit zusammenhängt? Aber ich würde unseren Zuschauern, obwohl sie dich kennen, gerne mal die Gelegenheit geben, dich noch ein bisschen näher kennenzulernen. Und zwar, indem wir ein klein wenig auf deine Vita gucken. Jascha, dieser schlaue Fuchs hier, der hat gleich mal ein bisschen geguckt, so alles. Ich wusste gar nicht, dass du eine Sternwarte geleitet hast, vor langer, langer Zeit schon.
Das habe ich mal gemacht.
Ja, das hat Jascha rausgefunden. Jascha, hast du es gefunden? Hast du bei ihm auf der Homepage geguckt?
Ja, ich meine, wo recherchiert man? Ist ja nicht im Duden, aber auf der Homepage
Internet,
war es dann zu finden.
Ja.
Dass du nicht nur da warst, du hast die Manfred von Ardennen Sternwarte geleitet, ne? Von 1995 bis 98.
Ist richtig? Ja, richtig, genau. Das war eine ganz lustige Geschichte. Also ich bin auf dem Weißen Hirsch in Dresden aufgewachsen. Das ist ein Stadtteil, der oberhalb der Stadt liegt. Und dort hat der Manfred von Ardenne sein Institut gehabt. Und oder das gibt es ja auch heute noch. Und er selber war begeisterter Astronom und hat eine Sternwarte da an der Straße gehabt, wo wir auch zu DDR-Zeiten in der Schule im Astronomieunterricht mal drinne waren. Und irgendwann nach der Wende fing ich dann auch an, mich dafür zu interessieren, und hatte da angerufen und gefragt, also ich war kurz vor dem Physikstudium, gerade Abitur gemacht, und hatte da angerufen und gefragt, ob es jemand gibt, der die Sternwarte betreibt, weil ich gerne mal mit durchschauen wollte. Und da haben die gesagt, nee, wir haben niemanden, aber wenn Sie möchten, können Sie die Sternwarte haben. Und ja, da sagst du nicht nein. Dann haben wir halt einen Vertrag gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr, 20 Mark oder irgend sowas im Monat Miete. Und dann hatte ich eine Sternwarte von 4 Meter Durchmesser. Und da war dann ein Linsenteleskop drin, 20 Zentimeter Durchmesser, 3 Meter Brennweite und Kuppel zum Aufmachen. Und eine Straßenlaterne, die einen eigenen Schalter hatte, die konnte ich ausschalten, damit ich gucken kann, und all solche Sachen. Und, das war natürlich eine sehr schöne Zeit und hat auch also mich geprägt, und ich habe dort angefangen, Vorträge zu machen, zum Beispiel in der Sternwarte. Also am Anfang habe ich sie nur für mich gehabt. Ja, oder wenn ich mit Freunden abends nach Hause kam, heute ist Sternhimmel, gehen wir in die Sternwarte? Ja, komm, wir gehen in die Sternwarte. Nachts um 3, Schlüssel raus, Dach aufgekurbelt, und dann haben wir nochmal irgendwas angeguckt, was gerade zu sehen war. Und dann kamen natürlich auch Leute, können wir mal eine Führung machen? Oh, wir haben so viele Kindheitserinnerungen und solche Sachen. Und dadurch hat sich das dann ergeben, dass ich ans Reden rangeführt worden bin und eben Vorträge konzipieren musste, damals noch mit Dias. Und ich habe dann eine Öffnungszeit gehabt, Freitag Sternwarte, 19 Uhr. Und dann war schlechtes Wetter, dann musste halt Bilder zeigen zum Beispiel, wo etwas zu sehen ist, damit sie einen Eindruck bekommen, was man durchs Teleskop sehen wird.
Wow, was für eine Story. Für 20 Mark im Monat eine Sternwarte. Also das passiert einem auch nur einmal im Leben.
Ja, genau. Das war echt schön gewesen.
Mhm. Ich finde ja auch, keine Ahnung, wie es dir da geht, aber bei mir war halt so der erste Blick in den Himmel damals mit meinem Papa, ne, irgendwie so im Garten mit dem Teleskop. Aber ich finde ja auch gerade da, keine Ahnung, jetzt vielleicht auch ein bisschen nerdig, aber der Blick durch ein Teleskop nach oben, was da ist, das ist ja schon Bewusstseinserweiterung. Mhm,
Definitiv, definitiv. Also das berührt mich immer wieder, oder wann immer ich einen schönen Sternenhimmel habe, hingucken, ja, oder zum Beispiel eine Szene, wir kommen aus der Sauna, ne, richtig überhitzt, draußen Schnee, dann legst du dich in Schnee und über dir den Sternenhimmel und du hast so das Gefühl, du könntest jetzt reinfallen in den Sternenhimmel, obwohl es also kalt ist oder der Körper ist heiß und so, ne, aber die Sterne, die reißen dich mit. Oder in Ägypten, wenn wir mit dem Nil Segelboot fahren und dann außerhalb der Stadt irgendwo in der Pampa lagern, dann hast du, für die Ägypter war ja die Milchstraße eine Widerspiegelung des Nils. Ja? Und du sitzt auf dem Nil mit deinem Segelboot, über dir den Sternenhimmel, dann hast du das Gefühl, diese Sehnsucht nach den Sternen, die mancher hat. So, jetzt machen wir die Anker los und dann fahren wir mit dem Boot so ein Stück Nil und dann geht es nach oben wie in so einem Traumfilm in die Sterne hinein. Das ist Bewusstseinsarbeit.
Okay, dann eint uns offensichtlich etwas, der Blick in die Sterne, das hat mich als Kind schon so fasziniert und das mache ich auch jedes Jahr noch. Ich schlafe mindestens ein Dutzend Mal im Sommer draußen und gucke in den Sternenhimmel hinein und schlafe dann einfach irgendwann weg auf einer, also wenn es warm ist, dick eingepackt dann eben, wenn es noch geht. Und dann einfach nur in die Sterne hinweggleiten, nachts um 3. Und ich erinnere mich auch an meinen ersten Blick durch ein einfaches Teleskop. Ich habe so ein recht überschaubares Teleskop, das war recht günstig. Aber als ich zum ersten Mal die 4 Jupitermonde gesehen habe, Ganymed, Io, Callisto und Europa, genau, die 4. Da war ich konnte mich nicht mehr einkriegen, weil das war kein Bild, das war kein Film, das war das Licht von da oben, kommt durch die Linsen durch auf meine Netzhaut und dann im Kopf entsteht das Bild. Das war so faszinierend, weil ich meine, der Saturn sieht aus wie ein Stern und die Sterne schauen aus wie Sterne. Da kannst du das größte Teleskop haben, sieht halt aus wie ein Stern. Aber das Einzige, was man wirklich sehen kann, ist der Mond oder eben mit diesem billigen Teleskop die Monde des Jupiter. Und da habe ich mir gedacht, so, was hat Galileo damals gedacht, als der das zum ersten Mal gesehen hat? Wo hat ihn da seine Reise hingeführt im Kopf? So, da war ja noch alles Scheibe und das passt nicht mehr, dieses Modell. Also ich glaube, wir sollten alle mal im Sommer bei einem Lagerfeuer oder bei einer Nacht einfach mal nach oben gucken. Das könnte auch sehr, sehr interessant werden mit euch beiden da.
Da sagst du was ganz Wichtiges. Das Netz ist ja voll von allen möglichen, auch wirklich seltsamen Theorien. Du hast gerade über die Scheibe gesprochen und die Sterne sind nicht das, was sie scheinen und so. Das ist alles keine Raketenwissenschaft. Ja, meine Einladung an jeden, geht mal in eine Sternwarte, guckt mal durch ein Teleskop. Da tun sich ganz viele Fragen von alleine klären, ob die Erde rund ist, ob der Himmel so ist, wie er ist. Und nicht alle Astronomen lügen und nicht alle sind von der NASA gekauft, sondern da ist schon ein bisschen viel Wahrheit drin in dem, was wir wissen. Ja, und auch wenn die NASA schöne Fotos von Saturn, Jupiter und so weiter macht, wenn du einmal durchs Teleskop geguckt hast, du siehst die Wolkenbänder, du siehst die Wirbel, du siehst die Ringe, du siehst sogar die Unterbrechung in den Ringen, du kannst die Monde sehen und so. Das ist alles nicht schwer. Mach das mal. Ja. Und das ist aber eben etwas, ich habe jetzt ein größeres Teleskop zu Hause, so ein Spiegelteleskop, ein einfaches, und den Nachbarn mal genommen und gesagt, ja, guck mal durch, Plejaden eingestellt. Plejaden ist so ein Sternhaufen mit 7 hellen Sternen und leuchtet, bisschen bläulich. Und er guckt rein und springt zurück von diesem Anblick, weil es eben was anderes ist als nur ein Foto, sondern wow, das ist ja wirklich so. Ja, oder du suchst dir irgendeinen Punkt, da ist ein heller Stern, dann gehst du hin mit dem Teleskop und plötzlich, boah, da sind ja noch viel mehr Sterne. Das ist so gewaltig. Und als ich den Nachbarn dann 1-2 Wochen später getroffen habe, habe ich gefragt, und, wie war's? Ich sagte, ich grinse immer noch. Also der Blick durch das Teleskop, der triggert etwas ganz Tiefes an. Und es gibt ich höre gleich auf. Es gibt bei YouTube einen Film Gigapixel of Andromeda. Den zeige ich immer mal. Das ist also die größte, hochauflösendste Aufnahme von Andromeda, wo sie da reinfliegen und man sieht, wie voll der Himmel ist, voller Sterne. Ist einer berührendster Film, den ich kenne. Und wer irgendwie Depri hat, wer Zweifel hat an der Welt oder so, jeden Tag einmal gucken. Jeden Tag, früh, mittags, abends. Gigapixel auf Andromeda ist mit das Beste, was man machen kann.
Danke für den Tipp.
Genial. Weil das ging mir gerade auch durch den Kopf bei dem, was du erzählt hast, ne? Dass dieser Blick, was du da jetzt beschrieben hast, das kenne ich nicht, werde ich mir angucken. Ich kannte ja nur zum Beispiel dieses Video, wo die Größenverhältnisse immer dargestellt werden.
10 hoch heißt
unserer Sonne. Und dann, genau, ne? Und ich finde immer, der Blick da irgendwie in die Sterne oben und wie du es jetzt auch beschrieben hast von deinem Nachbarn, das ist was, was nicht einfach da jetzt nur Wissenschaft ist, sondern was auch demütig macht in dem Moment. Mhm. Und du hast gerade halt auch darüber gesprochen, dass da ja auch Wahrheiten sind, ne? Also, dass jemand einfach mal durchs Teleskop gucken sollte, um da eben auch zu merken, ja, das ist doch, da sind auch Wahrheiten zu finden. Und ich habe mich gerade gefragt, mir schoss da in dem Zusammenhang nochmal jetzt auch deine Vergangenheit durch den Kopf, weil du hast dann ja angefangen, jetzt, wenn man das jetzt wieder verbindet, also diese Beobachtung und Thema Bewusstsein, hast du 1996, hattest du geschrieben, angefangen, dich mit dem Wissen um heilige Geometrie zu beschäftigen. Mhm. Und ich, nur mal ein Zitat von deiner Webseite, möchte ich mal vorlesen. Da hast du hier geschrieben, dieser Weg lenkte meine Aufmerksamkeit mehr und mehr von der mentalen Seite hin zur Emotionalität, Emotionalarbeit, zur Öffnung des Herzens und der Begegnung mit dem inneren Kind. Heute lehre ich einen ausgeglichenen Weg aus emotionalen und mentalen Bereichen. Mhm. Dann ab 1999 durch das Pythagoras-Institut auch in Dresden. Und das finde ich super interessant, also dieser kurze Ausschnitt Werdegang jetzt bei dir, so mit diesem, ne, wie man in jungen Jahren eigentlich so beobachtet, wie es vielleicht auch die Gefühle beeinflusst und wo es hingeführt hat, war das maßgebend, auch irgendwie diese Beobachtung der Natur hin zu der Thematik Bewusstsein und womit hast du dich da angefangen zu beschäftigen?
Da muss man noch ein bisschen mehr dazu wissen. Das hat schon vorher angefangen, dass ich mich mit Bewusstsein beschäftigt habe. Also wir haben ja, ich bin ja 73 geboren, in der DDR aufgewachsen, bis 1989, da war ich 16 und da war die 10. Klasse zu Ende. Also Polytechnische Oberschule, 10. Klasse zu Ende, Mauerfeld, dann war ich gerade in der Lehre. Und dann kamen wir natürlich an andere Bücher ran. Und eines der ersten, da hat man von Däniken was gehört und was mich interessiert hatte, war das Philadelphia-Experiment. Das war eines der ersten, wo ich mich erinnern kann, wo ich mir selber ein Buch gekauft habe, ja, und mich damit beschäftigt habe. Parallel dazu ist aber das eine die Konstellation der Familie, in der ich aufgewachsen bin, plus die Konstellation, was in der Schule passiert ist. Ich bin in der Schule massiv gemobbt worden über mehrere Jahre. Und
wieso? Was war?
Du, das gibt keinen Auslöser, weil ich sensibel war vielleicht oder weil sie gesehen haben, dass ich nicht ehrlich bin, weil ich etwas anderes verberge, eine größere Verletzung, die davor passiert war. Oder. Es gibt keinen Grund, den ich jetzt so pauschal sagen könnte. Ja, ich will auch nicht mit der Geschichte irgendwie angeben. Ich wollte nur den Werdegang ein bisschen beschreiben. Das einzige Überleben oder wie ich überleben konnte, war, meine Gefühle abzuschalten. Und parallel dazu war der Weg, damit umzugehen oder rauszukommen, mich mit mentalen Sachen zu beschäftigen. Ja, ich habe Lexikas gelesen und Elektronik gebastelt und Physik und alles und programmiert und was man so alles macht. Ja. Und wie das Leben so spielt, irgendwann steht eine Frau vor einem, man schaut in die Augen und dann geht das Herz mit einem Mal auf bei mir. Und mit dem offenen Herzen war es aber so, dass ich ganz viele Sachen gefühlt habe, die ich nicht erklären konnte. Also wo zum Beispiel das Herz sagt, das ist der richtige Weg, das ist der falsche Weg. Das ist richtig, das ist falsch. Und ich lernen musste, damit umzugehen. Also was mache ich denn damit? Ja, ich habe sonst immer alles kontrolliert und logisch und strukturiert. Und mit einem Mal sagt das Herz, mach mal so. Oder ich kann mich in einen Menschen einfühlen und fühlen, wie es ihm geht. Und wir unterhalten uns über irgendwas und ich sehe die Bilder von dem, was er erzählt. Und in dieser Zeit sozusagen habe ich mich dann natürlich vermehrt damit beschäftigt, wie ich damit umgehe. Wenn ich ein esoterisches Buch gelesen habe, da war immer alles ist Licht und alles ist Liebe. Und das war mir so seicht, gerade als Physiker, damit konnte ich nichts anfangen. Und dann bin ich auf ein Buch über einen Amerikaner, der heißt Drunvalo Melchizedek, gestolpert.
Die Blume des Lebens.
Die Blume des Lebens, genau. Der ist bekannt für das Wissen um die Blume des Lebens. Und dort war also beschrieben die Geometrie als Schöpfungsgeschichte, beziehungsweise die Geometrie als Grundlage der Welt. Und da habe ich gemerkt, das ist eine Sprache, die kann ich verstehen, damit kann ich umgehen. Oder damit kann ich leben. Also im Physikstudium oder in allen anderen Sachen war es bei mir immer so, du kannst mir zwar eine Formel geben und ich müsste die jetzt auswendig lernen. Also in der Situation nimmst du die Formel, in der Situation die Formel und in der Situation die Formel. Aber ich kann mir eine Formel ganz schlecht merken, wenn ich nicht weiß, was sie macht. Ja, ich muss die Formel nehmen und ich muss eine Excel-Tabelle nehmen und dann schicke ich mal ein paar Zahlen rein und dann gucke ich mir, wie verformt die. Ich will verstehen, was macht denn diese Formel eigentlich? Ja, heute würde ich sagen, ich bin ein visueller Typ. Also ich denke halt visuell. Und in der Sprache der Geometrie ging das für mich leichter. Ja, das war sofort logisch. Aha, das kommt von dem, das kommt von dem, das kommt von dem. Und es spricht eben auch gleichzeitig das intuitive Verständnis an, das Herz, das Fühlen und so weiter. Ja. Wir haben nun mal zwei Gehirnhälften. Man könnte sagen, das, was wir sehen, ist Realität. Ja, jetzt mal ohne die ganz tiefe Ebene, wir sagen, wir sehen Realität. Nehmen wir an, Beispiel, vor 2 Jahren hat man so einen ganz trockenen Sommer. Dann sagen wir, der Sommer ist Realität. Aber man kann den Sommer aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Der eine sagt, oh, herrlich, den ganzen Tag am Strand liegen oder nach der Arbeit in Beachbar gehen und so weiter, ne? Sonne und ich bin so braun, das ist so herrliches Leben. Der Bauer würde aber sagen, ja, meine Ernte verbrennt, meine Felder vertrocknen, meine Pflanzen gehen ein. Ja, das ist Realität, ist das eine. Und dann gibt es halt verschiedene Blickwinkel. Und wir wissen, dass Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, als jetzt Klischee. Wir schauen schon unterschiedlich auf die Welt. Und wir in uns schauen ja auch unterschiedlich auf die Welt. Das eine ist der mathematische Blickwinkel. Oder der logische, strukturierende und das andere ist eben der zusammenhängende, der im Großen die Verbindungen sieht, das Erfüllende und so weiter. Ja. Und diese beiden Kräfte, ich habe lange eben diesen logischen Teil gelebt und dann kam die andere Seite hinzu und dann ging es darum, beides zu integrieren und zusammenzubringen und aus beiden Blickwinkeln zu schauen. Und das hilft mir heute in meiner Arbeit. Ich kann die wissenschaftliche Sprache sprechen. Ja, ich kann mich mit jemandem über Formeln und so weiter unterhalten. Und dann kann ich aber eben auch über Wahrnehmung reden und sagen, okay, jetzt lassen wir das mal so stehen. Wie fühlt denn sich das an, dass das und das so ist? Was macht denn das mit dir? Ja? Und durch den logischen Verstand sind wir trainiert, immer alles gleich beurteilen zu wollen. Also, das ist gut, das ist schlecht. Ah, das kommt daher, aus der und der Richtung. Und ich würde sagen, kann sein, ja, aber lass es einfach mal stehen. Schau es dir mal an, kreise mal drumherum, nimm mal verschiedene Perspektiven ein. Wie fühlt es sich an, wenn du es so betrachtest? Wie fühlt es sich an, wenn du es so betrachtest? Was ist denn jetzt das Wahrscheinlichste? Oder wie ändert sich dein Blickwinkel, wenn du es morgen nochmal anschaust und bis jetzt noch keine Entscheidung getroffen hast? Und. Das sind so ganz grundlegende, sagen wir jetzt mal, Bewusstseinstechniken. Aber mit denen habe ich mich dann halt beschäftigt und die verwende ich in meinen Seminaren, wo ich Menschen auch mit der Geometrie ranführe an das große Bild, an das große Ganze, weil man über die Geometrie recht leicht sehen und zeigen kann, dass es eben Verbindungen gibt zwischen allem, zwischen dem Großen und dem Kleinen und alles miteinander verbunden ist.
Ist das die Definition von, also jetzt, wenn du heilige Geometrie definieren müsstest, damit jetzt jemand, der ne, das noch nie gehört hat, damit der weiß, was will der Andreas mir da jetzt sagen? In welchem Bereich, was lerne ich da jetzt? Weil Geometrie kennt man, klar, ne? Normalerweise damit messe ich Dinge. Heiligkeit kennen die Leute auch. Ne? Dann sagt man vielleicht, irgendwas ist, ein Altar ist heilig, weil der nur für Kirchenzwecke genutzt wird oder so. Ne? Mhm. Also daher kommt ja der Begriff Heiligkeit, irgendwas abgesondert für einen bestimmten Zweck. Aber was ist da jetzt, wenn du es definieren müsstest, so runtergebrochen, dass ein Einsteiger weiß, was kommt da auf mich zu?
Eigentlich hast du schon einen Fehler bei der Definition von dem Wort heilig drin.
Okay.
Weil heilig heißt so viel wie ganz.
Ganz.
Ja, im Englischen the whole world und whole und holy ist das Gleiche. Ja? Okay. Oder Du gehst zum Heilpraktiker. Du gehst zum Arzt, um heil zu werden.
Heil.
Hm. Ja, heil ist immer ganz. Und wenn du, ich würde es eher so definieren, du bist an einem Ort und hast dort eine Ganzheitserfahrung, dann sagst du, das ist heilig. Ja, das ist diese Einheitserfahrung, das empfindest du als heilig. Aber im eigentlichen Wortsinn ist, ich bin eins, ich bin ganz oder jetzt bin ich verbunden mit Gott, Schöpfung oder ne, mit der Natur. Ja, wenn du an irgendeinem erhabenen Platz in der Natur bist und das Gefühl hast, wow, da geht's Schauer und das Herz geht auf und so weiter. Das ist heilig. Aber das ist eben, du bist in dem Moment eins mit Natur und Schöpfung. So beschreibe ich heilig immer. Ne? Und Geometrie, das setzt sich ja aus zwei Teilen zusammen. Die alten Griechen hatten für die Planeten immer auch Götter dazu gehabt. Und bei der Erde ist das Gaia. Und Gaia, die Göttin, ne, führt zu der Vorsilbe Geo. Also immer, wo Geo drinsteckt, hat es irgendwas mit Erde zu tun. Geometrie ist das Messen oder das Maß der Erde. Geologie das Wort. Geographie das Zeichnen der Erde und so weiter. Ne? Also haben wir Geometrie, das Messen, das Maß der Erde oder das Maß der Göttin. Und dann kann man das beides zusammenbringen und sagen sowas wie das Allumfassende oder das, was alle Ebenen miteinander verbindet. Ja, man muss dazu sagen, ich erfinde die Geometrie nicht neu. Also die Quadratur des Kreises ist nicht lösbar mit Zirkel und Lineal. Ich kriege da immer mal irgendwelche Traktate zugeschickt, ja, das stimmt alles nicht und Pi ist 3 und schau dir mein Werk an, damit werden wir die Welt ändern. Nee. Die Quadratur des Kreises ist nicht mit Zirkel und Lineal machbar, geht einfach nicht. Ja, das ändern wir auch nicht. Aber Schulgeometrie und Schulmathematik ist, wie soll man sagen, alles, was wir rechnen können, was seine Berechtigung hat. Aber Rechnen ohne Sinn oder Zeichnen ohne Sinn, ohne dass das Leben mit drin ist, ist ein Stück weit eintönig. Es gibt einen indischen Mathematiker, Ramanujan, ich weiß nicht, ob ihr den mal gehört habt, der sehr interessante Persönlichkeit, hat alleine in Indien gelebt und sich selber Mathematik beigebracht und dann hat er irgendwann mal eine Abhandlung nach London geschickt und die Mathematiker sind alles allen Wolken gefallen, weil der ihnen alles Mögliche bewiesen hat, wo die selber noch dran rumgeknobelt haben. Dann haben sie ihn nach Europa geholt, er hat Vorträge gehalten und ist aber leider mit 30 oder 35 gestorben. Und der hat gesagt, für mich ist eine Formel wertlos, wenn ich nicht weiß, was Gott damit gemeint hat. Und das ist das, was ich so in etwa ausdrucken will. Ne? Also du kannst Geometrie machen, aber du musst wissen, was hat es denn für eine Bedeutung? Was ist denn der Sinn davon? Ja, du kannst einen Kreis zeichnen. Aber bei mir im Geometriekurs, da reden wir 1-2 Stunden nur über einen Kreis. Weil da kann man ganz viel drüber reden und ganz viel lernen. Zum Beispiel wichtiges Thema für die heutige Zeit, Grenzen. Brauchen wir Grenzen? Braucht das Leben Grenzen? Oder ist das Leben grenzenlos? Ja. Oder solche Sachen. Da sind so viele Sachen drin. Und das Faszinierende ist, ich mache das ja jetzt seit 25 Jahren ungefähr. Ich lerne immer noch dazu. Auch wenn ich Sachen unterrichte, die ich jetzt schon 20 Jahre immer wieder unterrichte, mit jedem Mal schaue ich neu auf den Prozess und sehe wieder eine Ebene mehr. Wieder eine Ebene mehr. Es ist immer wieder ein Schauen in den Spiegel und ich verstehe noch mehr, wie Bewusstsein funktioniert, wie Schöpfung funktioniert und wie Geometrie wirklich aufgebaut ist.
Jetzt habe ich mit dir schon so oft über dich gesprochen, dein Pythagoras-Institut, und ich lerne immer noch mehr dazu. Ich kriege langsam so eine Vorstellung, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Aber ich würde gerne mal zu unserem Hauptthema zurückkommen. Mhm. Vielleicht können wir das alles miteinander verbinden. Und zwar habe ich mir jetzt gerade überlegt, von den vielen, vielen tausend Lebensformen, die es auf der Erde gab oder auch jetzt gibt, Tendenz abnehmend, wenn ich das so richtig wahrnehme, dann sind wir, glaube ich, wir die Menschen, die Einzigen, die zu diesen tiefen Gedanken fähig sind. warum ist das überhaupt so? Warum, ich meine, wenn ich mit meinen Lebensbegleitern unterwegs bin, ich habe wirklich drei zauberhafte Hunde und die hören alle auf ihren Namen und jeder hat seinen eigenen Charakter, jeder hat seinen eigenen Geist, aber ich bin mir nicht sicher, ob die sich über sich selbst bewusst sind. Ich habe neulich ein Video gesehen, wo eine Elefantendame ein wunderschönes Bild von einem Elefant malt. So richtig auch perspektivisch richtig mit einem Schweif hinten raus und vier Beine, Rüssel, Ohren und so weiter. Ist es antrainiert? Kann der Elefant sich selbst wahrnehmen? Und die eigentliche Frage ist dann eben ja auch, warum sind wir eigentlich die Einzigen auf dieser Welt, die so etwas haben wie dieses Bewusstsein, was wir natürlich erst nochmal genau definieren müssen. Aber habt ihr da eine Lösung dafür?
Also es gibt ja so einen berühmten Test, wo man im Tier einen Punkt auf die Stirn malt und dann einen Spiegel hinstellt und guckt, wie das Tier reagiert. Wenn das Tier bei dem Spiegelbild versucht, den Punkt wegzumachen, geht man davon aus, dass es nicht erkennt, dass es das Tier selber ist, was es da sieht. Wenn es aber das Spiegelbild sieht und bei sich den Punkt wegmacht, dann geht man davon aus, okay, das ist zu der Abstraktion fähig, sich zu erkennen
in dem Spiegel. Okay.
Und so eine Art Selbstbewusstsein zu haben. Und das können nicht viele Tiere. Ich glaube, Affen und vor kurzem hatte ich mal gelesen, Delfine können das, glaube ich, auch.
Das ist faszinierend. Ja, es ist auch logisch. Ergibt Sinn, ne? Wenn das Tier dann selbst, okay, was habe ich denn da? Dann bedeutet das ja, dass ich ist in dem Moment erkennbar für dieses Wesen dann eben, ja.
Oder vor kurzem hatte ich mal auch eine Geschichte, zwei Anthropologen unterhalten sich, und wann hat Zivilisation angefangen? Und da sagte einer, für mich ist der und der Knochen der Beweis dafür, dass dort Zivilisation angefangen hat. Und der Knochen war ein, sagen wir jetzt, Beinknochen, der gebrochen war, und der Mensch wäre gestorben mit diesem Bruch, der hätte nicht überleben können. Aber Zivilisation hieß, es gab jemand, der diesen Menschen gepflegt hat, weil der Knochen war wieder zusammengewachsen. Er war verkrüppelt zusammengewachsen, aber er war zusammengewachsen. Es gab jemand, der diesen Menschen gepflegt hat und sich um ihn gekümmert hat. Mhm. Dann hat wieder jemand anderes geschrieben, ja, aber das kriegen Tiere auch hin. Das machen Tiere auch, die sorgen sich auch. Ja. Also das ist eine echt interessante Frage. Und natürlich, es ist, glaube ich, so, dass der Mensch in dem Fall was Besonderes ist. Ne, der kann schon über viele Sachen oder über alles nachdenken, zumindest die Fähigkeit. Wir wissen aber letzten Endes nicht, wo wir eigentlich herkommen. Wir können natürlich in Mythologien lesen, und das ist sehr interessant, und das halte ich auch für plausibel, dass irgendjemand mal irgendwelche Gene zusammengemischt hat oder sowas. Aber wer den Menschen wirklich geschaffen hat oder wo er herkommt, das wissen wir nicht. Die Geschichte mit der Evolution hat einen gewissen Charme, aber ist nicht hundertprozentig überzeugend. Da ist irgendwas anderes. Mhm. Und so wie in der Physik man an irgendeinem Punkt gesagt hat, wir können nicht sagen, wo Gravitation herkommt, also sagen wir, Gravitation ist eine Grundkraft, könnte man vielleicht auch dazu kommen, und ich tendiere eher zu dem Bild, Bewusstsein ist eine Grundkraft, ist sowieso da. Ja, nichts kann sein ohne das Bewusstsein. Die Frage ist nur, wie gut kann es durch das Gefäß hindurchfließen? In einfacheren Lebensformen fließt es eben hindurch, indem sich's, sagen wir mal, ernährt und Grundbewegungen macht. Und irgendwann beginnt ein Lebewesen so groß zu sein oder so viel vielleicht auch Verarbeitungskapazität zu haben, dass es beginnt, über sich selber nachzudenken. Und dann kann ein bewusster Prozess gestartet werden. Was kann ich tun, damit ich mehr oder besser über mich nachsinnieren kann? Ja, das ist ja auch, vielleicht ist es auch eine Sehnsucht. So wie wir über die Sehnsucht nach den Sternen gesprochen haben, gibt es ja vielleicht auch eine Sehnsucht, mich selber zu erkennen oder das, was ich in mir fühle, zu befreien, was ich wirklich bin. Weil wir ja über das, über meine Geschichte gesprochen haben, was ich so für mich erlebt habe. Du denkst, na, mit 16, 18, 20 gehst du aus dem Haus und dann steht dir die Welt offen und du kannst alles werden. Und dann stellst du fest, nee, da gibt es ein paar Kindheitsprogramme, gibt es ein Familienprogramm, dann gibt es ein Landesprogramm und all diese ganzen Pakete, die du aufgeladen hast. Und du hast das Gefühl, das bin ich alles nicht. Ich will eigentlich so und so sein. Und du hast dann nur die Chance, das herauszuarbeiten, herauszufinden, wer bin ich denn eigentlich wirklich, und dich schrittweise frei zu schwimmen. Was du vorher, also du bist nicht mit 20 fertig, sondern mit 20 geht's erst los. Und dann so, sag mal, mit 40, 50 kommst du an den Punkt, wo du sagst, jetzt kann ich es langsam sehen, dass das, was ich sein will, ich auch zeigen kann oder dass ich das leben kann. Dass also das Bewusstsein sich in dem Menschen ausdrückt und formt, selber erkennt. Aber das letzte Geheimnis, ne, das können wir ja nie knacken. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, irgendwann mal zu verstehen, und damit beginnt es eigentlich, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Nochmal, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Wir sagen das manchmal, aber, ja, jetzt bin ich aber wütend, aber die Wut, die Liebe, was weiß ich alles, alle Gefühle, die wir hatten, die sind alle mal vorbeigezogen, sind wieder vergangen. Das sind Aspekte von uns. Aber das Eigentliche, diese innere Stimme oder der innere Beobachter, der bleibt immer konstant. Wenn du alte Fotos von mir mit Sternwarte anguckst, da habe ich lange Haare und vielleicht 2 Gramm weniger auf den Hüften. Der Körper ist anders, aber das Bewusstsein, was nur ich wahrnehme oder höre sozusagen in meinem inneren Dialog, das ist immer gleich. Der Körper ändert sich, aber das Bewusstsein ist immer gleich. Und wahrscheinlich wird das auch nach dem Tod nicht mehr aufhören, sondern es wird weitergehen und es war vorher schon da. Mhm. Und das ist etwas, was wir geschenkt bekommen haben. Das ist nicht im Menschen drinne oder so. Sondern für mich ist ewiges Bewusstsein, was ich durch den Menschen ausdrücken kann. Aber durch jedes andere Lebewesen auch, nur eben in unterschiedlichen Graden. Ja? So wie.
Ich muss jetzt reingrätschen. Darf ich mal reingrätschen?
Natürlich. Ich habe jetzt zu viel.
Ich finde, was du sagst, also mal so ein Brennglas, da waren gerade so viele Informationen jetzt in dem, was du gesagt hast, und so viel Wertvolles auch. Ich will nur mal einen Punkt rausnehmen. Du hast gesagt, dass aus deiner Sicht Bewusstsein etwas wie eine Naturkraft, du hast gesagt Gravitation, damit hast du es verglichen, aber im Grunde genommen noch eine tiefer liegende Realitätsebene, die noch darunter liegt. So. Mhm. Und das finde ich halt auch für mich persönlich, fand ich auch einen ganz spannenden Punkt, diese Überlegung dahin zu kommen, weil, hatte ich dir auch geschickt, Robert, wenn man sich heutzutage überlegen würde, wie ist unser Bild der Realität aufgebaut bei den Mainstream-Wissenschaftlern, so diese materialistische Ebene, ne? Materialistisches Weltbild, dann fängt es halt damit an, dass man sagt, okay, unten die Basis von allem ist Physik und physikalische Gesetze und Elementarteilchen und so weiter. Das ist die Basis. Daraus entwickelt sich dann die Chemie, alle Gesetze, die da sind, Interaktionen, Moleküle, die entstehen können. Dann geht es eine Ebene höher und man kommt zur Biologie, ne? Also wo dann schon Lebewesen da sind und interagieren. Dann kommt man zur Psychologie bei einem Menschen, wo man sagt, okay, da oben an der Spitze fängt plötzlich ein Denkprozess, irgendwas an, was im Gehirn passiert. Und da an der Spitze sagen dann die Wissenschaftler, ja, das ist Bewusstsein, ist so ein Dreckeffekt. Mhm. Der ist eigentlich nur eine Illusion. So, das ist bei vielen das Weltbild. Und da finde ich es schon interessant, was du jetzt gesagt hast, wäre eben die genaue Umkehrung davon. Mhm. Also, dass man sagt, nee, bevor überhaupt physikalische Gesetze da sind, bevor Atome da sind, also, darunter ist eine Ebene, nämlich Bewusstsein. Mhm. Und Bewusstsein, wie bei einem Computerspiel sozusagen, die Software, die Realität rendert. Mhm. Na, also wenn ich ein Computerspiel zocke, ich kenne einen Physiker, der vergleicht das immer mit World of Warcraft oder sowas, also dann ist da eine Informationsebene auf der Festplatte, da sind Daten und die Software erzeugt aus den Daten dann bei mir am Bildschirm plötzlich eine Landschaft. Mhm. Die nehme ich als Landschaft wahr, wo dann auch ein Charakter von mir vielleicht durchrennt, den ich steuern kann. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist das halt eine Berechnung, das wurde erzeugt aufgrund dieser Software. Und das finde ich interessant, was du jetzt gesagt hast, dass im Grunde genommen diese tiefere Ebene, dass da auch Dinge in der Physik ja darauf hindeuten, dass diese sehr tiefe Ebene, das ist Bewusstsein, ist die Grundlage von allem. Und Bewusstsein ist das, was eigentlich alles verbindet. So, und ja, auch das, was uns ausmacht. Und bei mir, ich komme ja so aus dem christlichen Background, finde ich immer interessant, auch dieses, wenn am Anfang der Bibel gesagt wird, zum Beispiel, der Mensch wurde im Bilde Gottes gemacht, ist das das, was du sagst, so ein Proxy des größten Bewusstseinssystems, was da ist, was im Grunde genommen, es ist, ja, dann, wie du es eigentlich gesagt hast, ne? Realität erlebt und gerendert wird dadurch. Ne? Oder ich weiß es nicht, ob es das wiedergibt ungefähr. Aber dieser Punkt mit dem Bewusstsein fand ich wichtig, weil du gesagt hast, das ist fundamental. Habe ich dich da richtig verstanden?
Da hast du mich völlig richtig verstanden. Also man kann möglicherweise Bewusstsein gar nicht erklären, weil Bewusstsein einfach ist. Mhm. Ja, es ist einfach da. Und die Frage ist, wie weit bist du oder ist jemand in der Lage, sich selber da zu reflektieren in diesem Bewusstsein? Das merkst du ja, wenn du Menschen anschaust, die sehen alle gleich aus, jetzt grob gesprochen. Aber der eine sagt, ja, arbeiten, essen, schlafen, Frau, Kinder, Haus, Gutes. Ja, da ist vielleicht nicht so viel Komplexität oder Reflexion drin, wie bei jemand anders, der sagt, ich will Gott erfahren, ich will in die Tiefe gehen oder so. Ist völlig in Ordnung, ne? Alle Wege sind in dem Fall gut, aber niemand könnte diesen Weg gehen ohne diesen Funken, der da drin ist. Und das ist eben das Wichtige oder das Grundprinzip. Rupert Sheldrake hat mal einen Physiker zitiert, wo es um die Naturgesetze geht. Und was ich gerne mache, zum Beispiel Leute darauf hinweisen, es gibt einen Wikipedia-Artikel Ungelöste Probleme der Physik. Wenn ich den Artikel aufrufe, ich mache den dann so breit und dann ist der aber so lang, ja, so 10 Bildschirmseiten oder so. Die Wissenschaft ist halt ein Glaubenssystem. Nicht, dass mir jetzt jemand Wissenschaftsfeindlichkeit vorwirft. Ohne Wissenschaft könnten wir dieses Gespräch nicht führen mit Computern und Internet und was so alles. Haben wir alles der Wissenschaft zu verdanken. Aber wir haben nicht alle Probleme gelöst und wir haben ein Glaubenssystem. Aber eines Tages werden wir das Gesamtbild verstehen. Und wir werden es aber nicht verstehen. Wir können es nicht logisch verstehen. Und da kommt eben Rupert Sheldrake, zitiert einen anderen Physiker, und der sagt, eigentlich ist das Grundprinzip der Physik, gib mir ein Wunder umsonst und ich erkläre dir den Rest. Und dieses eine Wunder umsonst ist, wie entsteht Schöpfung überhaupt? Woher und warum? Weil wir können mit unseren Modellen bis 0,000 Sekunden vor dem, oder nee, nicht vor, sondern an den Urknall ranrechnen. Aber wir können niemals vor den Urknall rechnen. Geht nicht. Weil alles, was wir tun, innerhalb des Systems ist. Was vor den Urknall kann, das ist Bewusstsein. Ja, das ist viel, viel mehr oder eine Ahnung, eine Intuition oder so. Und alle Mystiker haben darüber gesprochen, aber die Physiker werden das nie knacken. Und sie versuchen mit aller Gewissheit und Polizeimacht und so weiter ihr mechanisches Weltbild durchzudrücken, aber es hat keine Basis. Solange du Gott, Bewusstsein in die Gleichung nicht reinnimmst, wird es immer wieder zusammenbrechen. Das geht nicht.
Ich habe vor vielen Jahren mal einen Begriff aufgeschnappt, der heißt die zweite kopernikanische Wende. Also Kopernikus steht ja für die erste große Wende, dass wir von dem geozentrischen Weltbild zum heliozentrischen Weltbild gekommen sind. Also sprich, damals war die Erde als Zentrum der Schöpfung anerkannt und irgendwann durch Galileo und Kopernikus und all die großen Denker haben wir erkannt, okay, wir sind nur ein Teil von einem Großen, es gibt viel, viel mehr. Großer Wandel, der im Laufe von einigen Generationen, vielleicht ein paar Jahrhunderten, dann bei den Menschen angekommen ist. Ich glaube, in der Renaissance ist es dann so richtig reingesickert ins Bewusstsein der Menschen. Jetzt merke ich, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht auch in den letzten 100 Jahren, gab es wieder so einen großen Wandel, auch in der Physik, auch wenn das in den Lehrbüchern und den Schulbüchern noch nicht angekommen ist, dass die Physik eigentlich mittlerweile festgestellt hat, Jascha und ich haben uns da gerade vor der Sendung noch drüber unterhalten, dass wir uns eigentlich von der Materie verabschieden müssen. Hans-Peter Dürr hat darüber viel gesprochen, der berühmte Physiker vom Max-Planck-Institut, auch viele Jahre lang tätig gewesen. Ich hatte sogar die Gelegenheit, ihn einmal bei einem Interview kennenzulernen, 2010, als er noch gelebt hat. Und der hat auch gesagt, eigentlich ist Materie mittlerweile obsolet, weil wir wissen, dass alles nur noch aus Schwingung besteht. Wenn wir in die kleinsten Teilchen reinschauen, in die Higgs-Bosomen und wie sie alle heißen, da kennst du dich besser aus, Andreas, aber dann ist alles, was wir als Materie wahrnehmen, Haut, Fleisch, Materie, nichts anderes wie Schwingung in irgendeiner Form von Frequenz. Und was wir wahrnehmen, ist einfach nur diese verdichtete Schwingung in unseren Rastern, dass das für uns eben als fest da ist. Aber ich kann, diese beiden Finger können sich gar nicht berühren, sondern das sind die elektromagnetischen Felder, die sich gegenseitig mehr oder weniger abstoßen. Aber es ist nicht fest, sondern alles nur Schwingung in irgendeiner Form von Frequenz. Und das ist natürlich dann ein äußerst erstaunlicher Gedanke, weil wenn alles gar nicht fest ist und nur Frequenz ist, was bedeutet das dann für dieses Thema, was wir auch haben, für dieses Bewusstsein? Ist das über dem allem geordnet? Du hast auch gesagt, Bewusstsein ist vor dem Urknall da. Vielleicht könnt ihr den Gedanken mal ein bisschen aufnehmen und euren Gedanken damit spielen. Was heißt das eigentlich für uns als moderne Menschen in unserer Welt, die wir jetzt an dieser neuen Schwelle der neuen Erkenntnis stehen? Was kann das heißen? Jascha, was denkst du gerade?
Ja, ich würde erst gern nochmal deinen Gedanken, ich finde den nämlich super wichtig, einfach nur nochmal, bevor man zu der Frage kommt, was es bedeuten kann, nur nochmal wirklich einmal kurz den Fokus drauf, für die Leute, die jetzt zugucken, die sagen, Moment mal, ich bin aber Hardcore-Naturwissenschaftler, mich interessiert wirklich so, was sind harte Fakten, was wird jetzt gerade erforscht, ne? Und da fand ich jedenfalls für mich persönlich super interessant, was du gesagt hast, dass wenn man in die Teilchen reingeht, da sagen die doch, ja, Materie gibt's doch, ne? Masse gibt's doch und so, ne? Dann hat man noch irgendwann einen Atomkern, der ist zwar klein, man kann es vergleichen, wenn man ein Fußballfeld hat, ist der Atomkern, hätte die Größe eines Reiskorns auf dem Anstoßfeld, ne? Also in der Mitte des Fußballstadions ein Reiskorn. Aber dann könnte man auch sagen, ja, aber da ist doch Materie, da ist doch Masse. So, und dann geht man weiter rein, dann hat man halt die Quarks. Und da ist es so, dass man jetzt eben bei dieser Suche nach dem Higgs-Feld oder Higgs-Boson, und das ist wirklich, das ist Hardcore-Science jetzt so, LHC, ne? Teilchenbeschleuniger, CERN, da hat man da ja geforscht.
Was ist LHC? LHC ist Large Hadron Collider, dieses...
Genau, dieser große Teilchenbeschleuniger,
okay, wo dieser Ring. Teilchen aufeinander knallen in diesem großen Ring, ja, okay, ja.
Wo diese Forschungen durchgeführt wurden, genau. Und da hat man im Grunde genommen nachgesucht, weil im Teilchenmodell, was sehr gut funktioniert, das funktioniert in den Formeln wohl nur dann, wenn diese Teilchen, diese Bosonen oder die Quarks, die da sind und so, wenn die keine Masse haben, also keine Ruhemasse haben, dann funktioniert das Modell. Also die haben keine Masse sozusagen, wenn sie liegen, sondern die bewegen sich die ganze Zeit. Und diese Bewegung ist Energie, ne? Also da ist irgendwas, was keine Masse hat, aber sich bewegt. Das kann man dann umrechnen. Und also was ich sagen möchte, dieses ganze Modell wurde im Grunde genommen jetzt durch die Forschung mit dem Higgs-Boson in der Hinsicht bestätigt, dass man sagt, ja, Masse existiert nicht. Das ist wirklich alles Schwingung. Das ist nicht mehr Esoterik oder so, sondern es ist alles schwingende Energie. Und da finde ich einfach für, das ist Hardcore-Science. Also wer da Lust hat abzutauchen, so spannende Sachen dazu, verrückte Dinge, die da eigentlich dann entstehen. Ich glaube, den Quantenphysikern ist das dann auch wahrscheinlich sehr bewusst in ihren Aussagen. Und das nur noch mal der Fokus auf deine Aussage. Aber Bedeutung, Andreas?
Einmal noch ein Buchtipp. Robert Sheldrake haben wir schon genannt. Der Wissenschaftswahn.
Ja.
Ich gehe gerne drauf, dass wir immer verborgene Vereinbarungen haben. Also wir brauchen verborgene Vereinbarungen, aber manchmal müssen wir auch zurückgehen zu den verborgenen Vereinbarungen, um zu gucken, ob der Weg, den wir gegangen sind, ein richtiger Weg ist oder ob wir nicht vielleicht völlig falsch gelandet sind.
Was meinst du mit verborgenen Vereinbarungen?
Na, zum Beispiel, wir haben uns zum Gespräch verabredet. Verborgene Vereinbarung war, wir reden Deutsch.
Ah, verstehe. Okay, verborgen ja. In dem Sinn, dass man das gar nicht erst thematisiert, sondern das ist sowieso...
Normalerweise klar, ja. Müssten wir jedes einzelne Wort aushandeln, um sicherzugehen, dass du dasselbe verstehst wie ich unter Auto, Haus und so weiter. Verborgene Vereinbarung, wir reden Deutsch, das ist unsere Kommunikationsplattform und dann können wir miteinander reden. Ne? Und für die Leute, die das Video anklicken, die gehen auch davon aus, dass wir Deutsch reden. Wenn okay, wir eine Kunstperformance gemacht hätten und Zeichensprache oder was auch immer, hätten sie ganz schnell weggeklickt. Das sind in dem Sinne verborgene Vereinbarungen.
Okay, verstanden. Ja.
Ja. Und bei der Wissenschaft ist es eben so, es ist so ein Wechselspiel zwischen theoretischer Physik und praktischer Physik. Also wir beobachten etwas in der Natur, dann versuchen wir ein Modell aufzustellen, warum das so ist, machen eine Formel und idealerweise kann dieses Modell Voraussagen treffen. Und wenn wir die Voraussagen, dann bauen wir wieder ein Experiment, werden die Voraussagen erfüllt. Wenn die nicht erfüllt werden, müssen wir unsere Formel anpassen. Dann lernen wir was darüber. Ja, und dann entstehen aber zum Beispiel Korrekturgrößen, die eingeführt werden. Gravitationskonstante ist einfach eine Konstante, die als Korrekturfaktor mal eingeführt worden ist. Letzten Endes definieren kann niemand bis jetzt die Gravitationskonstante. Und das heißt, das hat keiner verstanden. Ja, und das Verrückteste ist, wenn du dir das genau anguckst, irgendwann haben die Physiker halt dunkle Energie eingeführt, weil sie mit dem Rechnen nicht weiterkamen und mit den Versuchen. Und dann haben sie weitergeforscht. Und heute ist es so, das sichtbare Universum ist 5% und das nicht sichtbare 95%. Das ist dunkle Energie, dunkle Materie und. Und ich mache immer, ich erlaube mir da ein bisschen ketzerisch oder provokativ zu sein. Stell dir vor, du gehst zum Psychiater, ja, Psychotherapie, und der Therapeut, ja, erzählen Sie mal von Ihrem Leben. Warum sind Sie denn hier? Na, meine Frau hat gesagt, ich soll mich therapieren lassen, es stimmt irgendwas nicht. Dann fängst du an zu erzählen und irgendwann sagt der Therapeut, ja, das ist nett, dass Sie das alles erzählen und es scheint ja für Sie zu funktionieren, aber wenn ich mir das so angucke, Ihr Weltbild, Sie erklären mir immer 5% und 95% können Sie nicht erklären. Ja, aber, und dann geht es wieder zu den 5%. Wenn ich ein Wissenschaftsgebäude habe mit so einer kleinen Murmel Erklärbarem und so einem Haufen Unerklärbarem, dann müssen wir irgendwann mal zurückgehen, also einfach mal mit Abstand drauf gucken und sagen, sind wir noch auf der richtigen Spur oder sind wir irgendwo falsch abgebogen? Und mal jetzt von der Prämisse ausgehend, der Mensch mit seinem Bewusstsein kann alles Mögliche erschaffen. Wir haben ja über den LHC kurz gesprochen, ne? Für die Dimensionen, der ist 20 Kilometer im Durchmesser. Da wird Strom von einer mittleren Kleinstadt verbraucht, um Teilchen ganz schnell zu beschleunigen und dann aufeinander zu schießen, um zu gucken, was passiert, wenn die aufeinander knallen, und dann guckt man die Splitterteilchen an. Ja, gab mal eine böse Analogie, ich bin wieder provokativ. Galileo steht auf dem schiefen Turm von Pisa, nimmt eine Taschenuhr, lässt die runterfallen und aus den herausspringenden Teilchen versucht er dann zu beschreiben, wie die Taschenuhr aufgebaut war. Jetzt gehen unsere Formeln nicht auf, beziehungsweise wir stellen der Natur ja in dem Sinne eine Frage. Wir brauchen so und so viel Megawatt oder Gigawatt, um diese Maschine anzuwerfen. Und dann stellen wir der Natur eine Frage, gibt es noch kleinere Teilchen als das So-und-so-Boson? Und eigentlich ist es eine Suggestivfrage, weil wir haben so viel Energie auf diese eine Frage gerichtet. Und wenn es so wäre, dass der Mensch selber Realität schafft und die Natur ist jetzt, die gibt leider niemals direkte Antworten. Es ist leider so. Wenn du jetzt die Natur fragst, gibt es noch ein kleineres Teilchen als, dann sagt die Natur nicht, das sieht so und so und so aus, sondern das musst du schon selber rausfinden. Und dann sagt die Natur, wenn du noch eins haben willst, hier hast du eins. Und ich habe jahrelang in meinen Kursen immer gesagt, ich habe die Geschichte mit dem LHC erklärt, mit den 20 Kilometern, und habe immer gesagt, eines Tages werden die Wissenschaftler rausfinden, dass die 20 Kilometer nicht reichen, dass sie noch einen viel größeren brauchen, der 100 Kilometer Durchmesser hat. Und da, ich habe es nicht dokumentiert, aber das kam dann irgendwann die Meldung, ja, sie müssen einen neuen LHC bauen und der hat 100 Kilometer Durchmesser. Und eigentlich ist das ein Denkfehler. Wir versuchen, noch mehr Energie reinzukriegen, weil wir noch kleinere Teilchen rausfinden wollen. Aber wir merken gar nicht, dass wir die ganze Zeit eigentlich im Bewusstsein arbeiten. Der Beobachter beeinflusst da ganz massiv das Experiment. Der hat da ganz großen Einfluss. Und wir stellen so eine massive Frage an die Natur, dass die Natur nicht mal sagen kann, nö, das ist was ganz anderes, sondern die Konditionen müssen so sein, es muss so kalt sein, es muss das sein, es muss das sein, es muss sein, um jetzt diese eine Frage stellen zu können. Und wir müssen, glaube ich, wieder mal ein Stück zurückgehen und die Philosophen ranlassen, die richtigen Philosophen, nicht die Fernsehphilosophen und die Mystiker, an die eigentlichen Fragen, wo kommt denn Bewusstsein her, wie funktioniert Wahrnehmung und. Insofern freue ich mich, dass wir diese Sendung hier machen.
Andreas, ganz kurz reingeworfen, weil was du jetzt gesagt hast, finde ich, ich habe jetzt das Zitat von Max Planck hier die ganze Zeit vor Augen. Mhm. Das würde ich einmal ganz kurz gerne vorlesen, weil der war ja Hardcore-Wissenschaftler so gesehen, aber wozu ihn seine Forschung gebracht hat, dann abschließend, was er selbst gesagt hat, ja, er sagte mal, und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystems des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, es ist der Menschheit nicht gelungen, das heißersehnte Perpetuum mobile zu erfinden, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche. Denn die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das wahre. Max Planck. Mhm.
Und nochmal eine ganz wichtige Sache für alle, einfach mal zum Nachdenken. Ich habe euch ja kurz so beschrieben, also ich bin jetzt 30 Jahre, sagen wir, auf dem Weg, ne? Der Körper ändert sich. Mein erster Computer ist nicht mehr da, mein Lieblingspullover und was weiß ich, ist alles nicht mehr da. Was aber bleibt, ist das Bewusstsein. Und wenn ich jetzt ältere Menschen frage, Familienkreis oder so, ja, dann oder auch Beliebige, du schaust jetzt auf dein Leben und hast irgendwas in diesem Leben gelernt. Gibt's doch sicher was du eher anders machen würdest. Ja, ich habe jetzt gelernt, wie Beziehung funktioniert. Ich würde das nächste Mal anders heiraten. Ich würde das anders machen. Ich würde meine Kinder anders aufziehen. Oder. Und ich bin viel gelassener geworden und so weiter. Und eigentlich wäre das doch schade, dass so eine ganze Entwicklung stattfindet. Ja, wie manchmal, wenn man so einen alten Menschen trifft und merkt, der hat eine Weisheit in sich. Ja. Und dann stirbt er. Und die Weisheit, die er sich erworben hat, das ist ja wie so eine Blüte, die da wächst in einem Menschen heran und dann stirbt er und diese Weisheit ist weg. Und das ist ja ein ziemlich eigentlich trostloser Gedanke sozusagen.
Auch verschwenderisch eigentlich.
Verschwenderisch, so, ja. Oder jetzt können wir natürlich sagen, also vielleicht die Natur versucht auf allen möglichen Wegen durchzukommen. Und irgendjemand hat den Menschen so konstruiert, wenn wir 500 Jahre leben würden, würden wir es vielleicht schaffen, mit dem Bewusstsein komplett diesen Körper zu durchdringen. Irgendwann wird es die Menschheit vielleicht mal schaffen, das Bewusstsein ganz sozusagen zu erheben. So aber geht es verloren oder wir nehmen es mit in die nächste Runde und starten an einem Punkt, den wir sozusagen erreicht haben. Und fangen nochmal von vorne an, aber bauen wieder Neues auf und sammeln auf einer anderen Ebene Wissen in uns an, um eben unserer selbst bewusst zu werden. Und den Gedanken halte ich für schöner oder besser, als eben zu sagen, ja, Zufall. Oder eben, ja, schön, dass du das hier gelernt hast in diesem Leben, aber hast nur eins.
Boah, da, brauchen wir Andreas, da tauchen gerade so viele Gedanken auf. Da geht es hier um Reinkarnation, da geht es um Wissenschaftsfeindlichkeit oder nicht. Und also ich hätte jetzt gerade 1000 Fragen an beide von euch, aber nur noch mal kurz auf den Planck zurück. Es kam ja durch die religiöse Prägung im Mittelalter, da war alles nur Gott und Strafe und Sünde und so weiter, kam ja dann irgendwann im Rahmen der Aufklärung dann doch ein mehr oder weniger mechanistisches Weltbild durch, dass man gesagt hat, das hat ja nichts mit Aberglauben zu tun, sondern ganz knallharte Fakten, die Physik kam, Elektro, Technik, alles, was dazu kam. Und irgendwann hat sich die Wissenschaft eben von Gott entfernt. Also alles ist erklärbar. Gott ist tot. So nach dem Motto, das ist das Credo in der Wissenschaft. Ich hatte auch mal ein Interview mit so einem Hardcore-Evolutionsbiologen, der also auch jeglichen Gedanken in Richtung Wiedergeburt und Reinkarnation, Leben vor, nach dem Tod, das gibt es alles nicht. Und auch sein eigenes Bewusstsein wird mit dem Ende seiner biologischen Existenz einfach gelöscht. Da gibt es nichts. Da wird nichts übrig bleiben. Weil das kann man nicht messen, das kann man nicht sehen, das kann man nicht wiegen, das gibt es einfach alles nicht. Und ich habe mir damals schon gedacht, so irgendwie, das ist aber echt ziemlich, ziemlich trauriges Weltbild, was so ein Mensch dann mit sich herumträgt, weil doch zum einen so viele Fakten auf der Erde schon gesammelt worden sind, Beweise für Reinkarnation, da gibt es ja auch ganze Bücher von Arthur Moody, Elisabeth Kübler-Ross und wie sie alle heißen, die seit vielen, vielen Jahren das aufgedeckt haben. Aber worum es mir hauptsächlich geht, ist, glaubt ihr denn, dass unsere Wissenschaft in der heutigen Zeit überhaupt in der Lage ist, so eine, wie ich es vorhin kurz gesagt habe, so eine nochmalige kopernikanische Wende überhaupt zuzulassen, dass sich immer mehr Menschen, so wie Planck, Heisenberg oder Dürr, sich eben den großen Konzepten widmen, diesen großen Fragen des Universums widmen, die den Geist, das Bewusstsein der Menschen nützen, um die großen Rätsel der Schöpfung überhaupt anzugehen? Oder habt ihr das Gefühl, dass in unserer doch sehr kapitalistisch-materialistischen Welt dieses Denken einfach jetzt bestehen bleiben wird und weil sich das System halt auch so etabliert hat, dass das dann jetzt so laufen, weiterlaufen wird? Was ist da eure Wahrnehmung? Ich denke, es gibt einen Wandel, aber der ist so langsam, dass es eben Generationen dauert, bis die alten Gedankenmuster aussterben und das Neue dann erst reinkommt.
Magst du anfangen, Jascha?
Ja, es gab 2018, das fällt mir gerade ein, da wurde in einer der renommiertesten amerikanischen Psychologie-Paper, also Blätter, Zeitschriften, die eigentlich so Themen wie Psi-Phänomene nie reinnehmen würden, da wurde eine Studie veröffentlicht dazu, ne? Wo im Grunde genommen die Realität von Psi-Phänomenen halt in eine Peer-Reviewed-Studie wurde da erstmalig dann sozusagen damit reingenommen und veröffentlicht. Wo hatte ich jedenfalls letztens noch gelesen auch, das war so wie so ein kleiner Hauch mal, so ein kurzes Empfinden davon, dass vielleicht ein Umdenken irgendwie auch mal stattfinden könnte. Und ich glaube auch, Robert, was du sagst, das Problem ist gar nicht die Wissenschaft an sich. Ich denke schon, dass es da wahrscheinlich genug junge oder auch alte Wissenschaftler gibt, die offen für diese ganzen Gedanken sind. Sondern ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass aktuell das materialistische Weltbild, das zu erhalten oder dass diese Wissenschaft gefördert wird, dass diese Prämisse gefördert wird, das ist in gewisser Hinsicht ja auch ein Machtinstrument. Weil wenn ich plötzlich übergehen würde und würde sagen, jeder Mensch, der hier ist, der Robert, der Andreas, wir sind jetzt sogar einer Meinung, aber sagen wir mal, da ist jemand, der mag mich gar nicht, aber auch derjenige, der mich nicht mag, ist sozusagen ein Proxy des höchsten Bewusstseinssystems. Also auch er ist Ausdruck von allem, von diesem höchsten, von Gott, sage ich jetzt mal, ne, wenn man es Gott nennen möchte oder höchstes Bewusstseinssystem. Dann ist der andere Mensch ja unglaublich wertvoll und mir gleichberechtigt. Und ich glaube, damit verschwindet dieses Machtinstrument, Menschen zu kontrollieren, wenn das Weltbild ein anderes würde, zu sagen, wir sind alle Proxys des höchsten Bewusstseinssystems. Dann ist dieses ja, materialistische Denken und das Machtinstrument damit weg. Ich hoffe, dass es weggeht, aber ich glaube, dass es da im Moment einfach diese starken Reibungspunkte und Interessenskonflikte gibt. So, was mir da durch den Kopf geht. Aber Andreas, weiß ich nicht, wie siehst du es?
Kannst du ganz kurz mal erläutern, was du unter dem Wort Proxy verstehst? Also ich weiß, ich habe ein Bild davon, aber wir werfen hier mit Fachbegriffen und das würde ich gerne nochmal.
Okay, Avatar, wer den Film kennt, vielleicht Avatar, Kinofilm, ne? Das ist dann vielleicht bekannter. Das ist ja im Grunde genommen, war da ja dieser, das Bewusstsein des Soldaten ist immer in diesen Alien-Körper reingegangen. Mhm. Ne? Also hat den gesteuert. Mhm. Und so würde ich es eigentlich auch bei mir sehen oder bei uns Menschen sehen, dass wir im Grunde genommen Ausdrucksform wie so ein Bruchstück von dem höchsten Bewusstsein sind, was sich in uns, in dem, was wir erleben, sozusagen ausdrückt. Mhm. In der Bibel wird es dann im Bilde Gottes so genannt, in anderen Kulturen wird es anders genannt, aber da halt dieser ja, Proxy ist eben sehr wissenschaftlich, das ist also sehr, sehr informatiklastig. Ne?
Ist es so Stellvertreter oder so eine Art?
Stellvertreter, ja, vielleicht.
Stellvertreter, ja, genau. Stellvertreter ist aber ja vielleicht noch zu schwach, weil ein Stellvertreter hat im Grunde genommen, ich meine, habe ich ja auch, ne? Ich habe meinen eigenen Willen, ich empfinde mich jetzt gerade als Jascha. So. Mhm. Aber auf einer tieferen Ebene ist es halt alles eins. Mhm. So, das will ich damit sagen. Das wäre bei einem Stellvertreter, mache ich ja immer noch eine Trennung. Mhm. Also da sehe ich die Sachen als unterschiedlich an. Aber jetzt als Computerspieler könnte ich mir aussuchen, ich gehe, heute Abend gehe ich in den Elf, den spiele ich, morgen gehe ich in den Zwerg, den spiele ich, übermorgen gehe ich in den Menschen, den spiele ich. Aber es ist alles immer ein und derselbe Ursprung.
Aber alles ist Jascha. Und in dem Sinne, also ob nun Robert, Jascha oder Andreas, es ist Gott, der durch uns hindurch wirkt oder sich ausdrückt oder eben auch erfährt in dem Ganzen.
Genau, und Jascha ist so ein Etikett dann in dem Moment. Ne?
Ja, oder eine Perspektive, die Welt zu erfahren.
Genau, so würde ich es für mich definieren. Also.
Also wir waren ja bei der Frage, besteht die Möglichkeit dieses Wandels?
Ja, genau.
Ich würde sagen, wir wären nicht hier, wenn wir diesen Wandel nicht wollen würden oder wenn dieser Wandel nicht machbar wäre.
Was meinst du mit, wir wären nicht hier? Wir Menschen, wie wir sind, wären nicht inkarniert hier?
Die Menschen, die so ein gewisses Maß an Erwachtheit haben, die einfach Fragen stellen, die der Robert kennt den, Jascha glaube ich noch nicht, ich habe einen Film gemacht, Das menschliche Manifest. Mhm. Wo ich einfach der Frage nachgehe, was passiert denn hier auf der Erde? Und so meine Faktensammlung zusammentrage und eben sage, das ist nicht natürlich, was hier passiert. Das ist nicht göttlicher Plan. Auch wenn dir das alle sagen, wenn alle Zeitungen sagen, das muss so sein, aber trotzdem sage ich, nein, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Mhm. Und da muss man, glaube ich, noch ein Stück tiefer greifen. Wir haben gesagt, alles ist Bewusstsein. Aber dann ist natürlich die nächste Frage oder ein Konflikt, wenn alles Bewusstsein ist, warum gibt es dann Krieg, Kampf, Tod, Vergewaltigung, Ausbeutung? Ja? Und da gibt es in der Philosophie etwas, das habe ich über Drunvalo gelernt und das macht ganz viel Sinn, dass es so eine Art ursprüngliche Schöpfung gibt oder gab, wo jedes Wesen verbunden ist mit Gott. Schon Freiheit hat, aber die Grundfähigkeiten, Kreativität, Bewusstsein sind Sachen, die kommen immer von Gott, die kriegst du geschenkt. Oder da drückt sich Bewusstsein aus. Und dann gibt es eben einen Riss in dieser Schöpfung, wo Luzifer gesagt hat, also wir nennen das Luzifer-Rebellion, aber das ist ein Name, das können auch andere sein. Wir machen eine Schöpfung innerhalb der Schöpfung. Und wir koppeln uns ab. Und das ging nur, indem wir diese Liebesverbindung zu Gott abtrennen und eine eigene Schöpfung in der Schöpfung machen. Und das erkennst du daran, dass Wesen, die diesem Pfad anhängen, keine Liebe haben und nicht kreativ sind. Das heißt, die können nichts selber entwickeln. Die können nur etwas, was jemand anders entwickelt hat, für sich ausgeben und rumdrehen und in ihrer Perspektive
entstellen.
Stellen, genau. Also ich nehme mal das Beispiel EU oder eine Weltregierung. Na, auf eine Art und Weise wäre es schön, wenn wir endlich mal eine Weltregierung hätten, aber eine Weltregierung, die von Frieden und Menschenachtung und so weiter geprägt wäre. Ich möchte, dass alle Menschen glücklich sind. Ich möchte, dass alle Geld haben, dass alle genug zu essen haben, dass alle reisen können und. Ja, aber nicht dieses Kontrollding, weil das, was uns als eine Weltregierung oder Vereinigtes Europa verkauft wird, das ist nicht göttlich. Das ist die rumgedrehte Version. Das erkennt man, daran erkennt man das. Ja? Und was jetzt, also, dass wir auf einer Erde leben, wir haben zwar gesagt, es gibt kein Perpetuum mobile oder es gibt keine Spiritualität, es gibt keine Wiedergeburt und. Das ist aber systematisch auch jeglicher Hinweis verdrängt worden und gelöscht worden auf dieses andere. Und das ist etwas, wo ich sage, es gibt eine Kraft oder es gibt einen unsichtbaren Mitspieler, dem dieser Planet gehört, der versucht, alles zu löschen, was in Bewusstseinserweiterung geht. Und was wir jetzt gerade erleben, ist der Versuch der kompletten Übernahme. Also diese Geschichte, was Transhumanismus ist. Also der Mensch ist schlecht, der muss in Maschine gepimpt werden oder mit Maschine viel besser gemacht werden. Ja, künstliche Gebärmutter, Computership und all diesen Kram, das ist alles Negation des Göttlichen. Oder wir haben ja vorhin über Gib mir ein Wunder umsonst und ich erkläre dir den Rest gesprochen. Wir haben so viele Angriffe. Wir haben den Menschen angegriffen, wir haben den Atomkern angegriffen und wir sind mitten im Angriff auf die Genetik. Ich kann einen Chemiebaukasten nehmen, ich kann die Basen zusammenkippen, die Aminosäuren zusammenkippen, aber ich kann nicht eine Zelle aus dem Chemiebaukasten machen. Das geht nicht. Ich kann nur immer versuchen, das, was von Gott kommt, das Wunder des Lebens, irgendwie zu transferieren, rumzudrehen oder zu erweitern oder sowas. Aber ich kann es nicht erschaffen. Und was wir jetzt versuchen, eigentlich in das Computerprogramm des Lebens einzugreifen. Wir schreiben drauf, es wäre Impfung oder so, aber wir greifen in den genetischen Code ein. In die Art, wie das Bewusstsein sich durch den Körper hier ausdrückt in der Erde oder auf der Erde. Und das ist so substanziell und eigentlich so, man möchte fast sagen, satanisch oder teuflisch, was hier passiert. Und es zeigt nur, dass hier was Größeres läuft. Die als DDR-Bürger haben wir eine Zeit lang geglaubt, wir hätten die Revolution irgendwie gemacht, wir hätten irgendwas bewirkt. Aber wir haben es nur machen können, weil die Russen die Hände gehoben haben oder weil sie es zugelassen haben, weil es auf einer anderen Ebene schon entschieden war. Und wenn wir uns angucken, wo wir jetzt gerade stehen, ich glaube, natürlich müssen wir als Volk aufstehen, aber da muss auch was in Amerika passieren, weil ganz viel von dort hier, ganz viele Fäden darüber laufen. Und letzten Endes ist wahrscheinlich die Frage, was ist der Mensch, was ist hier auf der Erde überhaupt los, gar nicht auf der Erde lösbar, sondern das ist noch eine viel größere Nummer. Und wir können nur, dass die Chance, die wir haben, ist, uns auf unser Bewusstsein zu besinnen und klar rauszuarbeiten, was kosmische Gesetze sind, was Präsenz ist, was Liebe ist, was Ordnung ist und immer wieder sagen, dass das, was hier gespielt wird, nicht natürlich ist. Es gibt so einen Spruch, wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, wir können sie aber zwingen, noch dreister zu lügen. Und das funktioniert zumindest im Moment. Also ich glaube, wir haben eine Chance, dass hier gerade was passiert. Mhm. Und wahrscheinlich sind die kosmischen Winde auch mit uns. Und das ist auch wahrscheinlich unsere einzige Chance. Weil das, was wir jetzt haben, ist ja so fundamental und eigentlich ziemlich dramatisch, wie weit dieser Prozess schon vorangeschritten ist und wie viele Menschen eben das mitgemacht haben. Unter anderem, weil ihnen niemand gesagt hat, vertraue auf dein Innerstes. Vertraue auf einen göttlichen Plan. Es gibt sowas wie eine Ordnung. Es gibt Gott, auch wenn du das jetzt nicht verstehen kannst oder wenn du da denkst, das hat was mit Christentum zu tun oder. Es ist etwas so Fundamentales und es ist was ganz Liebevolles und niemals Strafendes. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, sich zu lösen von Millionen von Programmierungen, die da um uns herum toben. Wow. Ich sage immer, letzter Satz, ja, Durst ist der Beweis dafür, dass es Wasser gibt. Und wenn du in dir das Bewusstsein hast, das kann nicht normal sein, was hier läuft. Und ich habe ganz viele, die dieses Gefühl kennen, die aber mangels Alternative nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja, du fühlst, irgendwas ist falsch, aber alle sagen, es ist richtig hier. Und ich sage den Leuten, vertraut drauf. Baut auf diesem Wissen, sucht Wege. Ja? Nena hatte so einen schönen Satz in dem einen Lied, wir drehen das Ruder rum, weil wir wissen, dass es geht. Wir wissen nicht wie, aber wir wissen, es geht. Und wir haben das in uns, wir haben diesen Funken. Und wir müssen uns wieder unserer Kraft bewusst werden und aufhören, diesem ganzen Konstruktionsgebilde, was da um uns herum ist, zu vertrauen. Und nein, die flache Erde ist es nicht oder die runde Erde. Das ist was ganz anderes.
Mir war
auch
klar,
das ist Teil dieser Programmierung, die Leute mit Pseudotheorien beschäftigt zu halten.
Mir war klar, dass wir die reale Welt aus diesem Gespräch nicht raushalten können und dass wir da eintauchen müssen, das ist mir schon klar. Vorweg gesagt, ich stimme dir 200% zu mit den Analysen, die du da hast, auch vor allem der Film, den du gesagt hast, das Manifest, wie heißt der genau nochmal?
Das menschliche Manifest.
Das menschliche Manifest empfehle ich wirklich jedem, das mal anzuschauen. Deine Gedankengänge sind sehr ja, tiefgehend und auch überzeugend in meiner Richtung. Also bei mir hast du alle Türen aufgemacht im Kopf. Aber was ganz wichtig ist, bevor die Leute jetzt so oder viele Zuschauer da in dieses Muster reinfahren, ja, ich habe es gewusst, was hier abgeht hier und das ist so satanisch alles oder so. Wenn wir von der ganz obersten Ebene schauen, wenn wir die Mutter-Vater-Schöpferkraft von allem, was ist, nehmen, also ich mag den Begriff Gott nicht so, weil der so abgenudelt ist schon fast irgendwie und da projizieren alle Leute verschiedene Muster drauf oder so, oder einfach nur die Mutter-Vater-Schöpferkraft von allem, was ist, diese in allen Aspekten der Teilchen, der Bosomen, der Atome vorhandene Struktur, die alles ordnet, diese Kraft, die entfaltet sich hier in dieser Dualität, in dieser Erde, und zwar in der lichten und in der dunklen Seite. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass sogar das dunkelste Loch, in die Menschen überhaupt reinfallen können, dass auch das Teil dieser göttlichen Schöpfung ist. Weil nur durch den Schatten sich das Licht selbst als göttlich erfahren kann. Ich habe das Beispiel schon mal gebracht, aber ich erzähle es gerne kurz nochmal. Es gibt diesen tollen Autor Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Der hat irgendwann eine Stimme im Kopf gehört und hat gesagt, Gott schickt mir hier gerade einen Fax runter und ich schreibe das jetzt alles auf. Und selbst wenn er sich das nur ausgedacht hat, was in diesen Büchern steht, ist es wirklich von einem wirklich höheren Bewusstsein getragen. Also wer das gelesen hat, mal weiß, da spricht ein ganz, ganz hohes Bewusstsein. Und das gibt es als Kinderbuch und das fängt dann irgendwie so an, so, ich bin das Licht, sagte die kleine Seele. Und so, bist du das? Sagte Gott. Woher weißt du das denn? Wenn um dich herum alles nur Licht ist, wie willst du dich denn selber als Licht erkennen, wenn es gar keinen Schatten gibt? Und in diesem Kinderbuch, auch von Neil Donald Walsh, wird halt versucht, Kindern klarzumachen, warum es Krankheit gibt, Tod gibt, warum es Böses gibt auf der Welt. Das ist wirklich auch ich empfehle es auch für Erwachsene, weil es in einfachen Worten komplexe Dinge zusammenpackt. Die kleine Seele spricht mit Gott von Neil Donald Walsh, falls das jemand mal sich anhören möchte, gibt es als Hörbuch auch. Und das dürfen wir dabei nicht vergessen, weil auch ich bin laufe Gefahr, dass ich dann, wenn ich all dieses Geschehen auf der Welt beobachte und das, was jetzt vielleicht in naher Zukunft auf uns, was da noch passieren wird durch die Folgen und so weiter, dass man dann ganz, ganz schnell in so einen dunklen Abgrund hineinschaut. Aber auch dieser Abgrund ist wichtig für uns als Menschheit, als Kollektiv oder als Massenbewusstsein, um einen Schritt weiter zu gehen. Ich bin aber ganz auf deiner Seite, Andreas, indem du sagst, dass es hier einen Kontrolleur gibt, einen Gutsverwalter, einen Fürsten, der die Erde gerade verwaltet, wie auch immer. Ich habe jetzt kein passendes Wort dafür, aber diese Kraft, die jetzt diese ganze Agenda global durchdrückt, das kommt von einer gewissen Ebene her und das ist nicht göttlich, das wissen wir ja, okay? Und da darf man aber jetzt nicht den Fehler machen, in die Wut zu kommen, in die Sorge, in die Angst, in den Hass, sondern man muss es eben von einem bewussten Höheren sehen. Ist verdammt schwer. Ich selber tue mir da auch schwer. Ich beiß ja auch täglich in die Tischplatte rein, wenn ich irgendwelche Sachen anschaue. Also ich glaube, das ist die große Prüfung, die wir als Kollektiv gerade haben.
Um das ein bisschen praktisch zu machen.
Lass mich ganz kurz den Satz Ende machen. Das ist vielleicht die Prüfung, die wir als großes Kollektiv haben, die wir als globales Bewusstsein haben. Dass jetzt ja die Prüfung aller Prüfungen eigentlich bevorsteht und wir sind mehr oder weniger mittendrin.
Mhm. Ich hatte vorhin gesagt, also die wichtigste Erkenntnis oder der Einstieg ist für mich gewesen zu erkennen, ich habe Wut, aber ich bin nicht die Wut.
Oh ja, guter Satz.
Mhm. Ja. Mhm. Und Das ist ein Prozess, der jetzt auch vielleicht für die Gesellschaft mal dran ist. Ja, ich habe Medien, aber ich bin nicht die Medien. Oder ich habe Nachrichten, aber ich bin nicht die Nachrichten. Weißt du, dass die Menschen wegkommen, sich zu identifizieren mit dem, was im Fernsehen kommt, was in den Mainstream-Medien kommt, sondern dass sie das mal ein bisschen durchlaufen lassen. Also Beispiel, viele Leute haben sich medizinisch behandeln lassen aus Panik, ihre Freiheiten zu verlieren. Und es gibt Leute, die haben das nicht gemacht. Und die nichts gemacht haben, stehen da, beobachten das. Und die was gemacht haben, haben jetzt ihren Status wieder verloren, weil irgendein Gesetz geändert worden ist. Ja, dass du erkennst, du bist unabhängig von dem Film, der da draußen erstmal läuft. Der Beobachter ist was anderes. Du bist nicht abhängig. Das sind nur Gesetze, aber die können nicht Gott festhalten. Die können nicht dein Bewusstsein festhalten. Du bist dort erstmal noch frei. Und dann kannst du eben entscheiden, was mache ich denn damit? Wie reagiere ich? Und dich nicht mitreißen lassen. Klar macht das wütend, wenn man erkennt, was hier gespielt wird. Aber eben eine der Aufgaben des Menschseins ist meiner Ansicht nach, wenn wir dieses Göttliche in uns haben, das auch jetzt nach außen zu tragen oder zu zeigen, dass wir Menschen sind. Zu zeigen, dass wir bewusst handeln können, dass wir liebevoll handeln können und, und. Oder wenn bei dem, ne, ich bin Zeuge hier auf der Erde eines wie auch immer gearteten Bewusstseins. Der Vorteil des Menschseins ist ja, ich kann auch handeln. Das heißt, wenn ich ein Geist wäre und ich würde zugucken, oh, da liegt jemand, der ist arm. Als Mensch kann ich hingehen und kann ihm aufhelfen, kann ihm was zu essen geben oder, oder. Ja, und wenn ich sehe, etwas läuft hier schief, dann kann ich meine Kraft verwenden, immer im positiven Sinne, um das zu ändern, was ich hier sehe und erlebe. Und das ist meine Einladung, für jeden sein Bewusstsein einzusetzen. Vertraue drauf, dass du ein Gespür dafür hast, was richtig ist, wenn du ehrlich zu dir selber bist, und versuche, das umzusetzen. Na, wenn wir irgendwie eine positive Utopie machen wollen, meiner Ansicht nach brauchen wir gar nicht viele Regeln für eine Gesellschaft, sondern jeder muss mit seinem Herzen verbunden sein, mit seiner Quelle, und dann regelt sich schon ganz viel von alleine, weil wir eben nicht mehr in Mangel sind, weil wir nicht mehr in Angst sind und, sondern weil wir alle diese gleiche Quelle in uns haben, die sagt, du bist geliebt, du bist gut, du bist schön, geh deinen Weg. Und dann kommt der Rest von alleine.
Ich finde es super schön. Also erstmal diese Gedanken überhaupt.
Ja, weil, ist unglaublich, gell? Diese Gesprächsebene, die wir gerade erreicht haben, ist ganz selten, muss ich echt sagen. Ich will uns jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber selten, dass man in einem Gespräch mal in solche Räume reingeht. Gott sei Dank haben wir das gemacht, dieses Format. Ja. Das passt perfekt dafür. Ja. Aber Jascha, lass uns doch deine Gedanken noch mal ein bisschen erfahren, was du jetzt gerade zu diesen Themen
fällst. Was mir gerade durch den Kopf ging. Ja, ich wollte eine Sache noch, also zum einen finde ich es super schön, weil ich habe so das Gefühl, die Arbeit von Andreas, jetzt sowas, was wir hier gerade machen oder auch von anderen, dass das ja eigentlich so dieses Mitwirken daran ist, wieder aus diesem, ich sag mal, Experiment der Dualität rauszukommen. Mhm. Also dieses Gefühl, wir wären getrennt voneinander oder getrennt von göttlichen Bewusstsein, Gott, so. Wir haben ja das, die Menschen denken, sie sind Individuen, so, die sind getrennt von dem anderen. Und das, was wir machen, ist im Grunde genommen Arbeit, die dahin ja irgendwie zurückführt, ne, zu dieser Erkenntnis dann wieder, nee, alles ist miteinander verbunden. Und wenn es miteinander verbunden ist, kann ich nicht mehr nicht liebevoll handeln, dann kann ich nicht böse sein mit jemand anderem, weil alles bin auch teilweise ich so gesehen. Und da muss ich auch bei der Aussage von Robert vorhin mit diesem Licht und Dunkel, ne, da muss ich echt ein bisschen widersprechen. Ich weiß, ich habe das Buch auch gelesen von Walsh. Und der Gedanke kommt ja immer, ne, dass dann irgendwo, wo Licht ist, muss auch dunkel sein und so. Da kann ich nur empfehlen, das Buch vom Armin Risi, ihr seid Lichtwesen, ja, okay. Da spricht er mal über diese Dualität. Und er sagt halt, Licht ist existent, Licht ist was Reales. Aber das Gegenteil ist nicht Dunkelheit. Dunkelheit ist einfach die Abwesenheit von Licht. Aber Dunkelheit hat keine eigene Substanz. Dunkelheit hat keine eigene Realität. Ne? Ich kann nicht Dunkelheit irgendwo reingießen oder was. Dunkelheit ist nichts, nichts Materielles, nichts Echtes, nichts real Existierendes. Dunkelheit ist einfach die Abwesenheit von Licht.
Also bei mir im Baumarkt gibt es Dunkelbirnen. Die schraube ich rein, schalte ein.
Danke fürs Reingrätschen. Ja. Aber da jetzt bei dem Punkt halt, bei ich kann ja auch Licht schwach anmachen, jetzt meinen Scheinwerfer hier, aber ich kann ihn auch höher drehen und noch höher drehen und noch höher drehen. Das heißt, in Licht, also wenn ich mich in Licht befinde, kann es auch immer noch mehr werden. Es kann immer heller werden. Ne? Und auch da können Unterschiede im Schönen, in der Liebe, wie viele Abstufungen gibt es denn vielleicht da drin, was Liebe noch bedeuten kann, neben dem Hauch, den wir hier vielleicht verstehen als Menschen. Diesem kleinen bisschen, was ich an Liebe geben oder erfahren kann. Mhm. Wie viele Ebenen gibt es denn vielleicht ewig viele Ebenen an Liebe darüber noch? Mhm. Und da glaube ich einfach, das hat der Kurt Tepper bei einem Buch letztens, dass das tatsächlich, ja, als ob wir uns, so empfinde ich es, in einem Prozess befinden, wo ein Experiment der Dualität aber auch sein Ende finden wird. Also diese Dunkelheit, die gerade da ist, das muss dann vielleicht nicht mehr wiederholt werden, weil es keinen Mehrwert gebracht hat. Das ist so, was mir vorhin auch durch den Kopf schoss.
Mhm. Ja. Ich verstehe, was du meinst mit diesem Dunkelheit ist das Fehlen von Licht. Ich weiß auch nicht, ob das gut verständlich war, was ich gesagt habe, dass auch die dunkle Seite Teil der Schöpfung ist. Ich bin innerlich so drauf, dass ich sage, es kann jetzt mal in eine andere Richtung gehen. Ja, unser Erfahrungsschatz ist gerade jetzt auf globaler Ebene, glaube ich, auf eine ganz neue Ebene gekommen. Wir können das jetzt gerne mal überwinden. Die letzten 7000 Jahre Menschheitsgeschichte, da sollte jetzt ein gewisser Prozess stattfinden, dass wir uns in Richtung Licht bewegen. Das ist also das, was ich mir wünsche für diese Welt. Und nur dass das nicht falsch verstanden wird. Ich will das nicht rechtfertigen, sondern im Gegenteil, ich möchte das überwinden im Kollektiv, aber auch natürlich für uns Einzelne alle selber, dass wir in eine positive Zukunft gehen. Das ist das der Willen und das Ziel von uns allen natürlich, ja. Aber ganz ehrlich, diese Gedanken sind sehr, sehr tief und ich habe 1000 verschiedene Gedanken noch im Kopf, aber ich würde gerne zu dem Ursprungsthema immer wieder gerne zurückkommen, das Bewusstsein, kollektives Bewusstsein, globales Bewusstsein und zwar speziell auch im Bezug auf dieses Thema, was die ganze Welt hier in Beschlag nimmt. Könnt ihr euch vorstellen oder glaubt ihr, dass wir auf kollektiver Ebene durch diese ganze Katastrophe, durch die wir hier durchgehen, auf ein höheres Bewusstsein kommen könnten, wenn wir das erkennen und überwinden, wenn also die Schuldigen benannt werden, wenn die Maßnahmen beendet werden, wenn also das alles aufgearbeitet wird und die Menschheit erkennt, wer, warum, wann, wo, wie, was gemacht hat, weil die Zahlen, Daten haben wir jetzt ja mittlerweile alles. Glaubt ihr, dass aus diesem ganzen Schlamassel, der sich jetzt hier ergeben hat seit 2 Jahren, die Menschheit auf eine andere Stufe kommen könnte dadurch, wenn es dann wirklich publik werden würde?
Ich glaube schon. Also zwei Gedanken dazu. Wenn du dich schon eine Weile mit diesem Thema beschäftigst, sagen wir 9/11 und Mondlandung und was es da so alles gibt, oder ganz banal als Selbstständiger, wenn ich gesagt habe, die Gesetze sind nicht dafür da, mich frei zu machen. Es hat niemand ein Interesse dran, dass ich selbstständig bin. Muss man ganz eindeutig sagen. Es ist ein Kampf und der Staat will eigentlich nicht, dass du selbstständig bist. Wenn du aber mit jemandem drüber geredet hast, hat er gesagt, wieso, du lebst doch im besten Deutschland aller Zeiten, es geht dir doch gut und so weiter. Ja, und was wir jetzt haben, ist eigentlich eine Übersteigerung dessen, was vorher schon da war. Es werden sinnlose Gesetze gemacht. Es wird ein Aktionismus getrieben, der keinerlei Fundament mehr hat. Die Polizei prügelt willfährig diese Gesetze in die Realität rein. Und alle machen aus Angst mit, weil sie keine andere Alternative haben. Und genau genommen war das schon immer so. Das ist nur jetzt so übersteigert, dass es auch der Letzte begreifen kann.
Und fallen.
Die Masken fallen. Ja. Früher hat man gedacht, Apokalypse ist Weltuntergang. Oh Gott, wir haben Angst vor der Apokalypse. Nee, Apokalypse in der Übersetzung ist die Aufdeckung. Und wir leben in apokalyptischen Zeiten, wo wirklich alles nochmal gezeigt wird. Und ich kenne ganz viele, die sagen, wir wollen gar nicht mehr zurück zu dem Alten. Also stell dir vor, die Regierung sagt, okay, Maßnahmen, Freedom Day, alles vorbei, wir machen wieder so wie bisher, sagen ganz viele, nee. Wenn ihr das gemacht habt, was ihr jetzt gemacht habt, dann wollen wir alles sehen. Dann wollen wir sehen, was ihr noch vorhabt, was ihr geplant hattet, welche Spannerei und so weiter. Und jetzt wollen wir mal eine richtige Welt bauen, eine freie Welt. Und ich glaube, dass das auch unsere Chance ist. Und der andere Gedanke ist, jeder von uns, wenn ihr auf eure Leben guckt, behaupte ich jetzt mal, ja, du hast eine Partnerschaft, du hast dich irgendwie eingerichtet, das geht, und dann denkst du, ah, ich müsste mal mehr Sport machen, ah, ich müsste mal meine Ernährung umstellen oder. Wann änderst du wirklich massiv etwas? Wenn dein Partner sagt, die Beziehung ist zu Ende? Oder wenn der Arzt dir sagt, du bist krank? Ja, immer in dramatischen Situationen, dann änderst du was. Ansonsten, ja, ich müsste mal, aber hat man immer gute Gründe und lässt das weiterlaufen. Aber in Wandlungssituationen, da passiert immer ganz viel. Und in dem Sinne ist das, was wir jetzt gerade erleben, auch eine Chance. Wir sind so, es bricht so viel zusammen, dass wir vielleicht auch die Kraft finden können, eben jetzt mal Dinge anzugehen, die wir schon immer angehen wollten. Und eben mal ganz anders auf das Menschsein, die Erde, die Natur, die Wirtschaft zu gucken.
Kein Klebstoff.
Ich stimme den Aussagen meines Vorredners in allen Punkten zu.
Gut. Die Dankeschön. Macht der Gewohnheit. Gell? Kein Klebstoff ist so hart wie die Macht der Gewohnheit, heißt es doch immer.
Ja.
Nur durch Druck, nur durch Zwang, nur durch äußere Einflüsse sind wir bereit, auch wirklich über den Schatten zu springen und unseren Arsch hochzukriegen vom Sofa und in die Tat zu kommen. Vielleicht ist ja das notwendig, dieser globale Arschtritt, dass da für uns als Kollektiv auch was besser wird.
Robert, da ganz kurz, weil das finde ich total interessant. Der Druck wird erhöht, aber die Reaktion von vielen, die jetzt nicht einig gehen mit dem, was gerade passiert, ist nicht in der Form der gleiche Gegendruck, sondern aus meinem Gefühl heraus fangen die Leute mehr an zu lieben. Mhm. Ne? Also komischerweise sagen die nicht, nehmt die Waffen in der Hand und kämpft jetzt und schlagt zurück oder sowas, sondern ganz oft bei allen Dingen, die passieren, habe ich immer das Gefühl, auch diejenigen, die da präsent sind, es geht oft eigentlich immer um den Aspekt, nee, bleib in deiner Liebe.
Keine Gewalt.
Ja, und das als Gegenreaktion. Und das finde ich wirklich auch super interessant für diesen Veränderungsprozess, der da vielleicht in Gang gesetzt ist.
Und weil wir ja über Bewusstsein gesprochen haben, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nur durch das Hinschauen ändert sich was. Also es gibt in der Esoterik, und ich behaupte, 90% der Esoterik sind vom dunklen Lord gemacht oder gefüttert. Gibt's ja so, du darfst nicht über das Dunkle reden, du stärkst das nur und. Aber das reine Hinschauen, ohne das zu verurteilen, aber das Hinschauen, das Bewusste, ich sehe dich, ich sehe, was du hier tust oder was ihr hier tut, ändert schon die Situation. Und dadurch, dass Leute hingehen, dass Leute präsent sind, dass Leute das filmen, ist auch eine Art von Bewusstsein, was sich dort manifestiert und eben auch nicht eingreifen. Ja, und was wir auch sehen, so schade wie das ist, ne, du warst mal sehr begeistert, Robert, von der Demonstration in Berlin und ich auch. Und ich hatte gehofft, das würde was bewirken, die 1 Million, die da auf der Straße waren.
Naja, ich stand 5 Stunden da auf der Bühne oben. Da ist schwer, nicht begeistert zu sein, wenn du nur noch Menschen siehst, die schreien, wir gehen ja nicht mehr weg, weißt du so, ja.
Und wir haben gesehen, was die Medien draus gemacht haben, was die Politiker draus machen, wie die ihr Framing immer weiter spinnen und immer noch vom Reichstagssturm faseln und. Und es ist aber egal. Das Bewusstsein sagt, okay, dort kommen wir nicht durch, dann gehen wir da lang. Kommen wir nicht dadurch, okay. Na, dann machen sie Montagsdemos, jetzt sind sie Spaziergänge. Und sollen sie Telegram verbieten, sollen sie Spaziergänge verbieten? Wie der Steinmeier gesagt hat, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Das sind so, das kann man gar nicht mehr. Wirklich, also man hält es nicht aus, aber das Bewusstsein, der Wille zur Freiheit, der wird immer einen Weg finden. Und das ist tragisch um jeden Menschen, der auf dem Weg verloren geht, um jedes Opfer. Ich möchte das sofort beenden, das Spiel, weil es nicht zu verantworten ist, was hier gerade läuft. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, es wird kippen. Es geht nicht anders. Und es gibt einen Satz, das Gödel'sche Theorem. Weiß nicht, ob du das kennst, Jascha?
Ist das nicht von dem Mathematiker, der wo immer noch eine Lücke bleibt, so, ne?
Richtig, genau. Also du kannst ein beliebiges Regelsystem machen, dann ist immer die Möglichkeit da, mit Hilfe der Regeln des Regelsystems das Regelsystem ad absurdum zu führen. Oder anders gesagt?
Oh ja, danke. Danke, bitte. Anders gesagt, für die, die es nicht verstehen.
Genau. Du kannst nie ein hundertprozentig wasserdichtes Gesetz erschaffen. Das gibt es nicht. Es ist nicht möglich, ein Regelsystem zu machen, was hundertprozentig wasserdicht ist. Beispiel, wenn du ein Kind hast, dann sagst du dem Kind, du gehst nicht ins Wohnzimmer. Dann sagt das Kind, aber rennen darf ich. Nein, du gehst nicht, du rennst nicht, aber springen darf ich. Nein, du gehst nicht, du rennst nicht, du springst nicht, aber kriechen darf ich. Weißt du, das meine ich, du kannst nicht ein hundertprozentig festes Regelsystem machen. Das geht nicht. Und das, was hier versucht wird, Transhumanismus, Maschinenwelt und, ist der Versuch, eine seelenlose Welt zu erschaffen. Und eine seelenlose Welt geht nicht. Das schafft niemand. Das geht per Gesetz nicht. Da hat der Chef, der den ganzen Bauplan gemacht hat, der hat schon gesagt, hier freier Wille, ihr dürft alles machen, aber ich habe ein Eingriffsrecht. Und ein Chris Rea hatte mal in den 90er Jahren eine CD rausgebracht und der Titel der CD war God's Great Banana Skin. Da habe ich ein Interview gelesen und haben sie ihn gefragt, was bedeutet denn Gottes große Bananenschale? Und da hat er gesagt, naja, du hast irgendeinen Plan. Du willst jetzt das und das machen, Hauskauf, gehst zum Notar und auf dem Weg dahin liegt eine Bananenschale. Und du rutschst aus, brichst dir ein Bein, der Termin verfällt und dein Leben macht eine völlig andere Wendung. Dann hat Gott mit dieser großen Bananenschale eingegriffen. Also manchmal die kleinen Sachen sind, die etwas ändern im Leben. Oder Leonard Cohen singt, there is a crack in everything, so the light comes in. Also es gibt einen Riss in jedem Ding, so dass das Licht hineinkommt. Und es ist etwas, was du in der Geometrie siehst, in der Musik, immer wieder. Du kriegst in dieser materiellen Welt niemals Perfektion hin. Weil Perfektion es nur im Bewusstsein oder bei Gott gibt, in der Urquelle. Und das hier ist eine abgesetzte Realität davon. Die hat ihre Berechtigung, aber das ist nicht der Originalbauplan. Und irgendwann wird der Bauplan mal aufgehoben und gesagt, okay, also diese aufgesetzte Realität, jetzt ist genug gespielt, jetzt fahren wir das mal ein. Und vielleicht sind wir gerade mittendrin in diesem Prozess. Aus einer höheren Sicht, die haben nicht so dieses Empfinden für Zeit, da kann es auch sein, das dauert noch 50 Jahre, Erdenjahre. Aus einer höheren Sicht, die sagen, ja, ihr habt das schon alles geschafft. Für uns, oh, mach doch mal hin. Aber es ist unausweichlich, dass das scheitern wird, weil es nicht im Einklang mit der Kreativität, nicht im Einklang mit der Liebe und den Gesetzen von Schönheit und so weiter ist. Und meiner Ansicht nach auch zum Beispiel eben einer der Punkte beim Blick ins Teleskop, ja, die Schönheit, die du dort siehst, die berührt etwas in dir, wo du sagst, es muss eine Ordnung geben. Ja, das kann nicht sein, dass nur durch Knall, Peng und Puff diese Körper sich so anordnen, diese Formen da entstehen und das Universum so viele lebensfähige Planeten hervorbringt und so weiter. Das geht alles nicht durch Zufall.
Keine Uhr ohne Uhrmacher.
Sozusagen. Mhm. Und die Antwort ist nicht intelligentes Design und die Bibel hat recht, sondern dein Herz, das Unnennbare, eigentlich nicht in Worte zu fassende, ist das eigentliche Wichtige.
Das klingt eigentlich schon nach einem super Schlusswort. Ich habe aber noch gar keine Lust, irgendwie.
Nein, von mir aus gerne weiter, klar.
Ja, trotzdem, ich würde es gerne so ein bisschen abrunden am Schluss. Wir können jetzt nicht 3 Stunden sprechen darüber, das schaut uns niemand an und das wollen wir auch niemand antun oder so. Wenn ihr dieses ganze Gesagte von uns jetzt nochmal so in 2, 3 eigene Worte packen könnt, was heißt für euch Bewusstsein, wie geht ihr damit um oder was habt ihr aus diesem Gespräch so gerade rausgenommen? Wer mag anfangen? Jascha, magst du vielleicht?
Das ist eine super Hausaufgabe, finde ich jetzt für jeden. So, pack dieses ganze Gespräch in 2 Sätzen zusammen.
Dein Gefühl, erklär mir dein Gefühl. Weißt du, wir sind ja Menschen, die...
Weißt du, was ich einfach schön fand zwischendurch, als du gesagt hast, so diese Ebene, die wir erreicht haben. Mhm. Ich fand einfach, also beim Zuhören auch jetzt, beim Mitdenken, war das so ein Gespräch, das war für mich jetzt auch so ein bisschen wie durchs Teleskop gucken. Also das hat Gefühle erzeugt. Ne, diese Demut wieder geschult, auch bei mir selbst, zu sagen, ich bin da ein Teil von einem etwas sehr Großen, ich sage, nenne es halt Gott, für mich ist der Begriff noch nicht so abgenudelt, aber dass da im Grunde genommen diese Gefühle, die ich so merke, wenn man über diese Themen spricht, das ist für mich das Wertvolle jetzt einfach gewesen, da zu merken, okay, Demut, die Liebe zueinander, die zu schulen und das Bewusstsein nicht ein Dreckeffekt des Gehirns ist, sondern eine ganz tief liegende Realität, wo wirklich wir alle miteinander verbunden sind. Also da gerade die Gefühle, das ist so mein Resümee, wie wertvoll die sind, die auch solche Gespräche bringen.
Mhm. Vielen Dank, das ist ein toller Gedanke, ja. Nehme ich gerne an, ja.
Ich kann ja jetzt nicht so viel sagen, weil ich glaube, die meiste Zeit geredet habe. Insofern kann ich nicht sagen, es war ein tolles Gespräch und was der Andreas gesagt hat.
Och, aber vielleicht.
So, haben wir wieder gut gemacht, ne? Ja, haben wir gut gemacht. aber vielleicht noch was anderes, weil wir ja auch über was ist der Mensch gesprochen haben und gesagt haben, ne, die Idee, Bewusstsein drückt sich durch uns aus. Und in einer gewissen, also ich sehe meine Arbeit da drin, dieses Bewusstsein bewusst zu machen oder eben aufzuzeigen, wo es sich zeigt, wo verlassen wir die eingefahrenen Gleise und wo kommt es hervor oder wie können wir einen Raum erschaffen, dass wir Bewusstsein, Gott, Liebe wieder spüren können. Und in einer gewissen Art und Weise ist dieses Gespräch ja auch ein Beispiel dafür. Eben, wenn du als Zuschauer beobachtest, was hier passiert ist mit dir, na, vielleicht bist du in Widerstand gegangen mit manchen Aussagen, aber gleichzeitig hat es eben etwas berührt in dir. So wie Jascha sagte, dieser Blick durchs Teleskop. Na, wir haben nur durch das Reden, nur durch die Worte oder die Bilder, die wir ansprechen, schaffen wir es oder können wir es schaffen, einen Raum zu öffnen, damit dieses göttliche, schöne, wie auch immer du das benennen willst, sich zeigen kann. Und das, was wir hier hervorholen, und du kannst es wieder hervorholen, wenn du den Film nochmal anschaust, das ist kostenlos. Dein Computer, das Telefon, das Internet, das ist alles nur Hilfsmittel. Du findest nicht auf der Abrechnung, sie haben so und so viel Gigabyte Daten runtergeladen und 10 Bewusstseinseinheiten, sondern das Bewusstsein ist kostenlos. Und wir kennen ja den Begriff der Resonanz, also resonare, es klingt etwas zurück. Wenn das, worüber wir hier reden würden oder geredet haben, nicht in dir vorhanden wäre, wenn es nicht in Resonanz gehen würde mit dir, könntest du all das nicht empfinden. Du hättest, also die Schönheit, die du irgendwo siehst, ist zwar schön bei dem anderen, aber du kannst sie erkennen, weil du die Schönheit in dir trägst. Und dass dich das Göttliche berührt oder der Gedanke, dass es ein Bewusstsein gibt, dass es einen Sinn gibt und so weiter, ist schon der Beweis dafür, dass es das auch gibt, dass es in dir drin ist. Ja, wir haben das und das ist das Besondere des Menschen. Tiere können auch schöne Sachen machen, die können auch Schönheit repräsentieren und So, aber diesen Raum bewusst zu öffnen und zu sagen, hier, jetzt schaffen wir einen heiligen Raum und jetzt nähern wir diesen Raum mehr, das ist etwas, was meiner Ansicht nach, was den Menschen unter anderem ausmacht. Also wir haben sozusagen beides in unserer ganzen Hybris. Ja, jeder hat so seine dunklen Stunden, jeder hat seine lichten Stunden. Wir sind alles. Und wir können das aber zusammenbringen und das Eigentliche wieder hervorholen. Und dafür ist dieser Raum, den wir drei, und interessanterweise, ich merke den Computer hier sozusagen gar nicht, dieser Raum, den wir hier öffnen, zeigt, dass es möglich ist. Und jeder, der zu Hause das anschaut und den das berührt, ist genau das Gleiche. Ihr seid angeschlossen, ihr seid jetzt dran an diesem Moment und vertraut drauf.
Ich habe gerade voll das Gefühl gehabt, auch wirklich so, ne? Also nicht, dass wir zu dritt reden, sondern ich habe gerade wirklich, bin im Kopf durchgegangen, so die ganzen Leute, die gerade dann, ne, wenn sie es gucken, davor sitzen, so wirklich das Gefühl, da sind mehr jetzt, ne? Das ist kein Gespräch zu dritt, was wir hier haben.
Mhm. Und es gibt so einen schönen Satz, sie schufen, eigentlich ist er nicht schön, aber ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Also jedenfalls, sie schufen eine Wüste und nannten es Frieden. Wenn du diese ganzen Politiker, Regelgeber, Polizisten und so weiter fragst, wo soll das hinführen? Ja, gläserner Burger, QR-Code und Verschippung und so weiter. Aber sie werden keinen Frieden schaffen. Es wird nicht Ruhe sein. Frieden ist ein Zustand. Frieden muss aus dem Herzen kommen, muss aus dem Inneren kommen. Niemals durch Regeln, niemals durch Gesetze. Wir haben die verborgenen Vereinbarungen, dass wir uns auf Deutsch unterhalten und dass wir gesittet miteinander umgehen. Aber Frieden, Liebe, Schönheit entsteht aus dem Raum, den wir offen halten, wo etwas sich zeigen kann, aber niemals durch Gesetze. Und schon deswegen werden sie scheitern, weil es alles Hohlkörper sind. Sie haben keine Quelle. Und wenn die Quelle nicht da ist, kann es nicht fließen.
Vielen Dank. Das nehme ich jetzt als wirkliches Schlusswort. Also dann sage ich danke an euch beide für diese Tiefe, die wir erreicht haben, oder diese Höhe, die wir erreicht haben bei diesem Gespräch, je nachdem, aus welcher Perspektive man das eben sieht. Und ich hatte so eine Vision gerade eben, dass wir in dieser Zusammensetzung vielleicht auch noch mehr Leute irgendwann in diesem Sommer irgendwo draußen sind, wo sehr wenig Licht ist, wo wir mit einem Teleskop in den Himmel schauen können und dann nochmal solche Gedanken anstimmen und philosophisch irgendwo um ein Lagerfeuer herumsitzen. Da stehen vielleicht auch zwei, drei Kameras rum. Das werden wir schon technisch irgendwie hinkriegen. Aber diesen Moment mit einem, du musst dein Teleskop mitnehmen, Andreas, dass wir da ein bisschen hochgucken können auf Galileos Spuren. Und das projiziere ich jetzt gerade so in unseren Sommer hinein. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Da hoffe ich, dass ihr dann irgendwann wir machen ein Dreieck, so wo die kürzeste Verbindung für uns drei ist, da treffen wir uns auf irgendeinem Berg im Dunkeln.
Genau, irgendwo, wo es dunkel ist.
Irgendwo, wo es dunkel ist, wenig Lichtverschmutzung.
Machen wir alle Lampen aus und gucken uns das mal an. Genau.
Der Schalter an der Laterne.
Ja. Ich habe zum Schluss einen Satz, der ist mir vorhin schon durch den Kopf gegangen, weil wir ja über Bewusstsein, über Gott gesprochen haben und das alles. Und ich habe irgendwann mal diesen Vergleich aufgeschnappt. Gott schläft in einem Stein, er atmet in einer Pflanze, er träumt in einem Tier und erwacht in uns Menschen. So von dieser Steigerung her, so habe ich das aufgenommen und habe mir gedacht, ja, damit kann ich eigentlich was anfangen. Und jeder möge sich bitte einfach Gott als das so definieren, wie er das selber braucht. Wir haben es jetzt auf unsere Art und Weise gemacht und versucht einfach dem Rätsel des Bewusstseins mit diesen paar Gedanken näher zu kommen. Also danke an euch beide und danke an alle Zuschauer, die so lange und so weit mit uns mitgegangen sind. Also das war Teil 1, Teil 2 kommt irgendwann im Sommer und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Danke fürs Zuschauen, danke für den vielen Support bei uns und ja, bis zum nächsten Mal bei Gott und die Welt. Ciao und Servus.
Ciao.